Ja, dann wollen wir starten. Ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen, alle, die ihr da seid. Es wird heute ein ganz, ganz wichtiger Abend sein und auch ein nicht nur lebenswichtiger, sondern ein auf die Ewigkeit wichtiger Abend werden für die, die Jesus Christus heute Abend annehmen. Das Thema heute Abend in der Lektion 15, das ist die letzte Lektion des Bibelkurses, da geht es um das Thema Einladung und Entscheidung. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber bevor wir gleich anfangen wollen, wollte ich noch am Anfang mit uns beten. Ich habe letztes Mal schon mit euch gebetet. Ihr habt schon so viel über Jesus gehört, dass euch ein Gebet schon nicht mehr sehr wundert. Ihr seid schon so weit. Und ich wollte zu Anfang beten, dass Gott mit seinem Geist heute mitten unter uns ist, dass wir alles Nötige verstehen und eine kluge, eine richtige Entscheidung treffen können. Ich möchte ganz am Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir für jeden, der jetzt dabei ist, für jeden, der hier live dabei ist, auch für jeden, der im Internet zugeschaltet hat. Herr Jesus, uns ist es so bewusst, dass das, was heute geschieht, etwas ganz Wichtiges ist. Und so beten wir, dass du uns mit deinem Geist die Augen öffnest für die Wahrheit, dass wir uns bekehren können. Jeder, der hier ist, zu dir stoßen kann, zu dir kommen kann, so wie er ist, mit seinen Sünden und sich neues Leben schenken lässt von dir und Vergebung von Schuld schenken lässt. Herr, wirke du heute Frieden mit uns sündigen Menschen, bei jedem, der dich noch nicht angenommen hat, dass niemand hier weggeht mit seiner Schuld, sondern wirklich eine Bekehrung erlebt, die von oben kommt, von dir kommt, dass er heute ein Kind Gottes wird. Bewirke das bitte heute durch deinen guten Heiligen Geist. Schenke uns auch die Konzentration, Herr. Du weißt, viele sind müde, viele sind von den Nachrichten verwirrt, viele haben Angst, können sich vielleicht nicht konzentrieren. Helfe, dass wir heute auch wirklich uns konzentrieren können auf dein Wort. Spreche du zu uns. Amen. Ja, nochmal ganz, ganz herzlich willkommen, alle, die ihr dabei seid, auch im Internet. Ich möchte euch heute auch ganz besonders begrüßen. Schön, dass ihr da seid und bei dieser Lektion 15 Einladung und Entscheidung. Schön, dass ihr da seid und auch euch allen, die ihr da seid. Wunderbar. Für jeden, der hier ist, freue ich mich. Arlen, bist noch nachgekommen. Ich habe es gar nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Sehr gut. Wir werden heute über 5 Punkte reden, wie jedes Mal. Nur heute ist etwas anders als sonst. Bis jetzt haben wir immer über 5 Punkte gesprochen, aber dann war auch Schluss und jeder ging mit seinem beladenen Kopf nach Hause. Viele haben mir gesagt, ich habe es verstanden, ich weiß, worum es geht. Aber heute gehen wir einen Schritt weiter. Was machen wir mit diesem Wissen? Heute hast du die Möglichkeit, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen, ein Kind Gottes zu werden und deine ganzen Sünden und deine Schuld vom lebendigen Gott loszuwerden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe Menschen erlebt, liebe Freunde, die gedacht haben, dass sie gläubig seien. Und erst mit dieser Lektion, wo sie sich bewusst frisch entschieden haben, gemerkt haben, ich habe jetzt erst den Geist Gottes, jetzt erst habe ich Heilssicherheit und Heilsgewissheit, ich habe mich jetzt erst bekehrt. Viele fühlen sich so dabei, so christlich, irgendwie christliches Elternhaus, die Oma hat viel gebetet und dann denkt man, man ist schon irgendwie fromm. Aber heute kannst du dein Leben ganz bewusst Jesus geben. Und ich freue mich auf das, was Gott dir heute sagen wird, durch die 5 Punkte. Ja, wir haben heute den ersten Punkt, kommt her zu mir. Der zweite Punkt, jetzt. Der dritte Punkt, mit den Sünden sollen wir zu Jesus kommen. Und der vierte Punkt, Gott will nicht, dass du in die Hölle kommst. Der will nicht, dass du auf ewig verdammt wirst. Und der fünfte Punkt, Jesus steht vor der Tür, vor deiner Herzenstür und möchte in dein Leben kommen. Wie reagieren wir? Das sind die 5 Punkte. Und jetzt fangen wir wieder mit dem ersten Punkt an. Wer möchte den ersten Vers lesen? Der erste Punkt heißt, kommet her zu mir. Ja, bitte, Andi.
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und
bin ich mein iPad weggeschaltet.
Werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28 bis 30.
Vielen Dank. Jetzt schauen wir uns diesen Vers ganz genau an. Wir haben ja einen Bibelkurs. Wir machen hier nicht Religion. Das haben viele vor uns schon gemacht und es wird noch kommen irgendwie weitere Religionen in die Menschheit hinzu. Wir haben ganz verschiedene Weltanschauungen, aber das ist nicht unser Thema. Wir schauen, was sagt Gott in seinem Wort. Erste Frage. Hier steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wo steht das? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Das ist so ein wichtiger Vers. Ich habe mir den auf mein Autokennzeichen gemacht. Ja, GL kann ich mir nicht aussuchen, weil ich hier in Overath wohne. Das steht für Bergisch Gladbach. Und dann MT 20, 28. Und immer, wenn ich auf mein Auto schaue, denke ich, kommt her zu mir.
Ah, cool.
Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und jetzt wollen wir uns diesen Vers genau anschauen. Vorher eine Frage. Wer sagt das? Jesus Christus sagt das. Kommt her zu mir. Dann will ich auch wissen, was bedeutet das, kommt her zu mir? Was bedeutet das?
Alle.
Das sagt die Möglichkeit aus, ich kann zum Heiland kommen. Deswegen sagt er, kommt her zu mir. Gott kann keinen veräppeln, indem er sagt, komm her zu mir und niemand kann zu ihm kommen. Das wäre doch Veräppelung, oder? Aber hier spricht Jesus, der Mensch gewordene Gott, der ewig Seiende, der Mensch geworden ist und einen Körper angezogen hat, so wie ich einer bin, der sich hat gebären lassen von einer Jungfrau, Maria, in Bethlehem. Das nennt man Inkarnation. Der ewige Gott wurde Mensch, er wurde Fleisch und er wurde groß. Und vor etwa 2000 Jahren spricht er diese Einladung aus und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Schauen wir uns ganz genau was hier steht. Kommt her zu mir. Liebe Freunde, wie oft haben wir schon eine Einladung im Leben gehört? Kommt her zu mir. Ich habe oft schon eine Einladung ausgesprochen. Ich habe mein Handy im Auto gelassen. Ja, jetzt muss ich das vom Ernst nehmen. Ja, ist ähnlich gut wie meins. Ja, so. Und wie oft habe ich eingeladen? Ich feiere Geburtstag und dann habe ich tipp, tipp, tipp. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, ich will den Guido einladen und ich will den Lukas einladen und so weiter. Und dann lade ich sie ein. Ich möchte mit euch Geburtstag feiern. Und dann ist es mir mehrfach bei Freunden passiert, etwas, was mir schrecklich wehgetan hat. Ich schreibe, ich möchte dich herzlich einladen. Dann kriege ich eine Antwort. Tipp, 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 tipp. Danke für die Einladung. Ich habe am 16. Mai Geburtstag. Was nützt mir diese Antwort? Meine Frau fragt mich, und kommen die? Keine Ahnung, die haben getippt. Danke für die Einladung. Und sie kamen nicht. Nächstes Jahr, na, vielleicht ist etwas passiert. Tipp, 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 16. Mai, ich lade euch ein. Ich möchte euch zu meinem Geburtstag einladen. Danke für die Einladung. Und dann wieder das Gleiche. Und dann kommen sie nicht. Sie bedanken sich höflich. Aber weißt du, was ich mir im Geiste vorstelle? Und ich kenne diese Leute mittlerweile auch. Ich habe sie für Freunde gehalten, aber habe festgestellt, sie haben mich nicht so sonderlich lieb. Weil wenn du einen Menschen liebst, dann sagst du ihm wenigstens, warum du nicht kannst. Oder? Und ich kann mir vorstellen, da schreibt jemand, tipp, 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 danke für die Einladung. Ja, aber in seinem Gesicht ist er wie ein Stein. Danke für die Einladung. Sein Herz ist kalt, er hat mich nicht lieb. Danke für die Einladung. Und so sind viele Menschen, die an dieser Einladung vorbeigehen und sich höflich bedanken. Herr Jesus, netter Kerl, war irgendwas mit, ja, mit Religion, ein guter Kerl, hat viel Gutes getan. Ja, man redet gut über ihn, er war wirklich in Ordnung. Danke, aber nichts für mich. Ich komme nicht.
Da gibt es
viele Menschen, die nur einfach höflich absagen und damit es nicht hart klingt, damit sie nicht tippen, nein, danke, diese Ehrlichkeit hört sich zu hart an, dann schreiben sie lieber, danke für die Einladung. Und dann habe ich auch andere Einladungen über jemand anders, habe ich das auch gehört, da waren sie ganz die gleichen Leute, danke für die Einladung, aber nicht gekommen. Sie haben Wichtigeres zu tun. Liebe Freunde, ich will dich fragen, was ist wichtig in deinem Leben? Was macht dich aus? Worauf läuft dein Leben hin? Hier gibt es eine Einladung vom Erlöser persönlich. Er sagt, kommt her zu mir. Und wisst ihr, wer Jesus ist? Das ist dein Schöpfer, der dich gewollt hat, der allseiende und ewig seiende und allgegenwärtige und allmächtige Gott, der dich gesehen hat schon vor 4 Millionen Jahren, die Erde ist noch nicht so alt, aber vorher, wo es noch nie etwas gab in der Ewigkeit, das ist ja zeitlos, da kannst du ja sagen, 1 Milliarde Jahre, und das ist immer noch drückt nicht aus, wie lang das war, dieser ewig seiende Gott, er wusste, er wird mal den Guido ansprechen. Wann hast du dich bekehrt? 2015 etwa, ja? 2013, da werde ich den Guido einladen und er wird sich bekehren. Und den Winfried werde ich einladen. Gott hat mich gesehen, bevor die Erde war. Deswegen sagt die Bibel vor Grundlegung der Welt, wie wichtig ist es, dass wir erkennen, dass dieser allmächtige Gott und König dieser Welt uns einlädt. Und ich will euch was sagen. Als ich dann Geburtstag hatte und diese Personen nicht kamen, ich will euch was sagen oder fragen, habe ich mich gut gefühlt, als diese Plätze leer blieben? Man fühlt sich ganz mies. Die haben mich nicht lieb, sie sind nicht gekommen. Ich habe nichts gesagt. Dann wurde ich Jahre später von meinem Nachbarn eingeladen. Der Nachbar hatte auch Geburtstag, hat da die ganze Straße eingeladen und hat sie alle so hingesetzt, wie sie wohnen. Ja, von oben an, langen Tisch. Und dann hat er ganz lecker Essen gemacht. Und er ist ein Genießer und er kann ein ganz tolles Steak machen. Und so hat er diesen Steak gemacht, alle eingeladen. Und dann blieben Plätze frei. Und die Leute haben gesagt, wir kommen. Und sie sind nicht gekommen. Und dann konnte mein Nachbar, der sich eigentlich sehr im Griff hat, sich nicht halten und sagte, ich bin enttäuscht, vor allem, ich bin enttäuscht. Die haben mir versprochen zu kommen und sind nicht gekommen. Und während meine Zähne in dem Steak waren, habe ich gemerkt, mein Nachbar hat einen Schmerz. Die Leute haben gesagt, sie kommen und haben nicht abgesagt, sind nicht gekommen. Liebe Freunde, und als wir später zusammen waren, hat er immer wieder gesagt, seitdem bin ich enttäuscht. Und ich werde sie nicht mehr einladen, diese Leute. Er ist ganz im Herzen verletzt gewesen. Und ich stelle eins fest, mein Nachbar hat sich diese Nachbarn gemerkt. Und während wir noch einmal bei ihm waren, waren wieder alle eingeladen, diese aber nicht mehr. Er hat sich die gemerkt. Ich möchte euch fragen, meint ihr, der allwissende Gott merkt sich diejenigen, die nur sagen, danke für die Einladung, tipp, 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 merkt er sich die? Ganz bestimmt. Gott weiß, wer nur höflich Nein sagt, wer höflich Nein, danke sagt, wer nur so tut, als will er kommen, Gott merkt sich das auch. Aber hier sehen wir, dass Gott einlädt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und liebe Freunde, das ist natürlich ein ganz schwacher Vergleich. Wer bin ich? Andreas Siemens. Ich werde bald 50 und werde in meinem Ort, wenn ich darf, auch feiern. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob man es darf. Jetzt durfte man ja vieles nicht. Aber hier lädt nicht ein Andreas ein, der 50 wird. Hier lädt auch nicht mein anderer Nachbar ein, sondern hier lädt der Heiland ein. Jemand, der nicht eine Religion gestiftet hat, sondern der persönlich Mensch wurde und ans Kreuz auf Golgatha ging, der sich mit Nägeln ans Kreuz hat schlagen lassen. Von Soldaten, die Freude dran hatten oder vielleicht auch nicht Freude, es war ja einfach ein Befehl, ihn mit den Vierkantnägeln, das waren geschmiedete Nägel, ja, die man aus dem Feuer geholt hat und man hat die geschmiedet, vierkantige Nägel ihm durch seine Gliedmaßen gejagt hat. Und sein Blut ist an seinem Körper herabgelaufen. Wir wissen alle, wir hatten darüber gesprochen mal, wie Jesus gegeißelt wurde, wie man ihn seinen Rücken zerfleischt hat. Mit Geißeln, wo am Ende entweder Steine oder Knochen durchgebohrt waren, wo Sehnen eingeknotet waren und wie man mit einer Geißel, wo eine Umfangsgeschwindigkeit entsteht, die sehr hoch ist, wo mit einigen 100 Stundenkilometern diese Knochensplitter in das Fleisch reingehen und dann rausgerissen werden. Also man pflügt den Rücken auf. Und das hat der Heiland an seinem Rücken erduldet, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde. Er nahm unsere Schuld auf sich, damit jeder, der an diesen Herrn Jesus glaubt, dass er ans Kreuz gegangen ist, wer das annimmt und glaubt, dass er das für mich getan hat, dass der in den Himmel kommt, gerettet wird, auf ewig bei Gott sein wird. Dieser lädt ein. Liebe Freunde, hier lädt nicht der Islam ein. Eine Erfindung von Menschen. Und eine Erfindung von Dämonen, wie die Bibel sagt. Religionen sind Erfindungen von Dämonen. Das sagt die Bibel unmissverständlich. Hier lädt nicht Konfuzius ein. Hier lädt auch nicht Buddha ein. Oder ebenso Religionen erfunden von Menschen, beziehungsweise auch angestiftet von Dämonen, die eine falsche, eine Irrlehre in die Welt setzen, damit die Leute verblendet werden. Hier lädt auch nicht eine katholische Kirche ein, auch nicht eine christliche evangelische Kirche. Hier lädt wer ein? Wer ist es, der hier das ausspricht? Der Herr Jesus persönlich. Er sagt, kommt her zu mir. Er sagt nicht, geht hin zu dieser Kirche. Er sagt nicht, geht hin dort nach Schwarzafrika zu diesem Stamm. Wir haben ein ganz tolles Angebot, ein super Religionsprogramm. Ja, kannst dich reinigen und ganz toll, ja, was die so im Programm haben. Oder geht hin zu den Griechen, die haben tausende von Götter. Ja, oder geht hin zum Hinduismus, die haben Millionen von Götter. Da sind ein paar gute dabei. Jesus sagt nicht, geht hin zu irgendeiner Religion. Er sagt, kommt her zu mir. Warum? Weil er der Heiland ist. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Alle Religionen, so hat es mal mein Lehrer gesagt, John MacArthur, ein großer Prediger in den USA, hat mal gesagt, alle Religionen sind Show vom Teufel. Das ist nicht wahr. Nicht alle Religionen führen zu Gott. Das stimmt nicht. Eine einzige führt dahin. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, sagt er, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Im Himmel, liebe Freunde, werden nur Menschen sein, die Jesus angenommen haben. Und nicht die religiös waren, die nicht in dieser Kirche waren oder in griechisch-orthodoxen Kirche oder die vielleicht irgendwie Mormonen waren oder Zeugen Jehovas oder irgendwie andere Religionen. Nein, ausschließlich die, die Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben. Und weil Jesus wusste, dass das nur durch ihn geht, war seine Einladung so inbrünstig und so dringlich. Kommt her zu mir! Es ist ein Unterschied, ob Andreas einlädt zum Geburtstag. Das ist ja nicht schlimm, wenn man nicht da ist, oder? Dann kannst du, wenn das Wetter schön ist, wandern gehen, in die Berge fahren, weiß ich nicht, an die See fahren. Ist vielleicht noch schöner, als beim Andreas dort auf der Terrasse zu sitzen. Aber hier spricht der, der einen rettet, einen in den ewigen Himmel holt und einen bewahrt vor der Strafe, die einen jeden treffen wird, wenn er nicht glaubt. Dieser Ich Bin nennt er sich. Ich bin, der ich bin. Dieser ewig seiende Gott lädt ein und sagt, kommt her zu mir. Und liebe Freunde, wir müssen diese Einladung unterscheiden. Das ist nicht eine Einladung, wie wenn der Paul mich einlädt. Ja, wenn er irgendwas Schönes zu feiern hat. Hier sagt Jesus, kommt her zu mir. Und dann sagt er weiter, wer soll kommen, die ihr mühselig und beladen seid? Ich will euch erquicken. Ein anderes Wort für erquicken ist, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch heilen innerlich. Ich will euch erfrischen. Ich will euch Leben geben. Ich will euch Frieden geben mit Gott. Kommt her zu mir, ich kann das. Ich kann euch das geben, was die Welt nicht geben kann. Wisst ihr, was mein Eindruck ist jetzt die letzten Tage? Wir haben ja dunkle Tage, nicht? Die letzten 2 Jahre waren so schrecklich. Wie viel Böses war in den letzten 2 Jahren? Wie viel Unfreiheit war? Und wie viel noch Schrecklicheres passiert jetzt in der Ukraine? Ich konnte nachts nicht schlafen und ich will dann immer so wissen, was sagen die? Und dann schaue ich mir verschiedene Seiten an. Egal, welche Seite ich mir anschaue, es ist alles einfach schrecklich. Und dann siehst du so viele Bilder, wo dann dieser Mensch weint. Mütter weinen, Großmütter weinen. Dann, da wird jemand zu Grabe getragen. Schreckliches Leid, viel geweint. Ich habe viele Tränen in den letzten Tagen gesehen. Manchmal habe ich zugeschaut in diesen Filmen und ich war so gerührt, dass ich auch geweint habe. Ich dachte, was macht dieser Mensch jetzt durch? Wie schrecklich. Menschen sind mühselig und beladen. Und wenn ich jetzt weiter zurückgehe, meine beiden Uropas, sie lebten in Russland. Wer die deutsche Geschichte kennt, weiß, es gab ja zur Zeit Katharina der Großen große Auswanderungswellen deutscher Staatsbürger, die damals unter der Katharina der Großen dort ausgewandert sind. Und dann konnten sie nicht zurück. Beide wurden erschossen. Schreckliches Leid. Bis auf die Knochen abgehungert. Eine meiner Großtanten hat noch ihren Vater gesehen. Splitternackt wurden sie in so einen Fluss getrieben, damit die Flöhe da weggehen, ja, aus so einem Militärlaster. Ja, was hat man ihnen angetan? Die Kommunisten haben alles gehasst, jeden gehasst, der nicht ganz auf Linie war. Ich weiß gar nicht, ob meine Großväter gläubig waren. Vielleicht, weil sie Deutsche waren. Niemand weiß, warum sie dorthin gekommen sind. Und dann sieht mein Urgroßvater seine Tochter und sagt, kommt, verdeckt sich, weil er nichts anhatte und sagt zu seiner Tochter, sag der Mama nicht, was du gesehen hast. Und dann kam sie nach Hause und hat schrecklich geweint. Ich habe Papa gesehen, so ein Bart, Haut und Knochen, hat mir gesagt, ich darf nicht sagen, was ich gesehen habe. Und dann kriegte man Meldung, ja, ist gestorben, mit Sicherheit erschossen oder verhungert. Schreckliches Leid. Mein Opa ist noch geflohen vor der KGB. Was hat man den Christen angetan? Ich habe mit so vielen gläubigen Männern gesprochen, die im Gefängnis gesessen haben. Schreckliches Leid. Einer meiner Vorfahren, mein Großopa, von dem ich eben erzählte, einer der beiden, sind ja beide umgekommen, der hat noch geschrieben, dass sie nichts zu essen haben. Sie haben Birkenrinde gegessen im Wald. Ich weiß nicht, was ihr heute gegessen habt. Wie viel Leid gibt es auf dieser Welt? Wenn wir nach Afrika gehen, wie viele Leute sind an AIDS gestorben? Wie viel Böses gibt es auf dieser Welt? Und Jesus hat sogar selbst mal gesagt, auf dieser Welt seit dem Sündenfall ist ja alles aus den Fugen. Und er sagt, er nennt in der Bergpredigt das Leben hier auf Erden eine Plage. Und für eine Plage geht es uns hier in Deutschland eigentlich noch sehr, sehr gut, liebe Freunde. Aber wir haben alle unser Päckchen. Stimmt das, Andi? Wie viel ist schiefgelaufen? Wie viel habe ich Leid verursacht? Wie viel habe ich Leute, ich habe meine Freunde damals bestohlen. Und ich erinnere mich daran, wie ich sie belogen habe, wie ich sie bestohlen habe. Während des Sportunterrichts bin ich runtergegangen, habe die besten Walkmans geklaut. Ihr wisst nicht vielleicht, was es ist. Ja, das ist so ein Gerät, wo man Kassetten abspielen konnte. Ja, habe sie bestohlen und die haben mit mir Spaß gemacht. Die haben gar nicht geahnt, was bei mir im Herzen war. Und dann waren sie ganz traurig. Mein Walkman war weg. Ich weiß noch, einer hat gesagt, das kostete 300 Mark. Das hat mich motiviert, das zu stehlen. 300 Mark. Und ich wusste, da bin ich durch die Felder gefahren, habe Walkman gehört und ich wusste, ich habe meinen Freund beklaut, 300 Mark. Aber ich war mühselig und beladen. Immer dachte ich, ich muss das Ding verstecken. Wenn der sieht, dass das irgendwo bei mir ist, ich hatte immer Angst, das musste immer ganz stark versteckt werden, wenn er mich besuchen kommt, dann sieht er ja, dass ich sein Walkman habe, nicht? Genauso war es mit Taschenrechnern und alles Mögliche, was ich alles geklaut habe und die Uhren. Ich musste mir immer merken, wo habe ich geklaut, wen habe ich bestohlen, bis ich gläubig geworden bin. Ja, ging das so weiter. Da habe ich mich bekehrt zum Heiland. Von heute auf morgen war ich frei. Ja, du hast mir auch ein paar Dinge erzählt. Wie viel Sünden haben die, sind dir hinterhergelaufen? Das ist so, man ist verknotet, man hat Lügen, man hat Betrug im Leben. So viel, was uns mühselig und beladen macht. Ich bin durch die Felder mit dem Walkman gefahren und hatte immer ein schlechtes Gewissen, geklaut. Walkman geklaut, geklaut, Fahrrad geklaut, alles geklaut. Liebe Freunde, vielleicht wart ihr keine Diebe, so wie ich. Aber wie viele Freunde kenne ich, die haben ihre Geheimnisse. Erzähl das bloß nicht meiner Frau. Ich kenne so viele Chefs, die mir dann erzählen, wenn ich bei den Kunden bin, erzähl das bloß keinem. Sage ich, ja, wie kann ich das erzählen? Ich schäme mich ja in Grund und Boden, wenn ich dir zuhöre. Sie haben Angst, dass das rauskommt. Wie viele Menschen haben Panik, wenn irgendwie die Sünden sie einholen? In USA hat mal einer so einen Spaß gemacht, ein Finanzbeamter hat mal einen Brief rausgeschrieben an 5 Leute, sehr reiche Bürger in den USA. Und dann hat er einfach einen Satz geschrieben mit dem Briefbogen Finanzamt, ja, da hat er einfach nur einen kurzen Satz geschrieben, es ist alles rausgekommen. Wisst ihr, was von den 5 Leuten passiert ist? Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, das ist jetzt auf dem Gedächtnis. Ich glaube, 2 haben sich selbst angezeigt wegen Steuerhinterziehung und 3 haben sich erschossen. Es ist alles rausgekommen. Wie viel Leid gibt es auf der Welt? Geheime Sünden, die keiner erfahren kann. Und im Herzen, wenn man so ganz offen spricht, ganz, ganz viel Schatten im Leben. Da ist nicht alles schön. Letztens sagte mir ein Freund, Andreas, wir sind doch alles, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wir sind doch eigentlich alles Schweine, oder? Und ich musste nachdenken und ich musste ihm Recht geben. Weil das, was er als schweinisch bezeichnet, kam in meinem Leben auch vor. Wir sind doch eigentlich alle schuldig vor Gott, oder? Und Jesus weiß das. Und jetzt hat er ein Angebot. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir sind alle mühselig, haben unser Päckchen zu tragen, unseren Rucksack voll Schuld. Wo wir uns in Grund und Boden schämen würden, würde das rauskommen. Was wird mal passieren, wenn du vorm Heiland stehst und da wird wirklich alles rauskommen? Das war nicht ein Spaß von einem Finanzbeamten, sondern es wird alles rauskommen. Alles, was du getan und gesagt hast, jede verborgene Sünde. Und Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich kann euch frei machen. Ich bin in der Lage dazu, euch die Sünden zu vergeben und euch Ruhe im Leben zu geben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen und beladen seid. Ich möchte euch fragen, wer von euch, die ihr hier sitzt, kann von sich sagen, mühselig und beladen, nie im Leben vorgekommen. Wer kann das sagen? Nie im Leben vorgekommen. Wer kann sagen, ja, viel vorgekommen. Ja, alle Hände oben. Ganz wichtig, ja. Und deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Alle, die ihr die Hand gehoben habt, seid Eingeladene. Denn für diese Leute, die die Bibel Sünder nennt, ist Jesus gekommen. Wenn jemand sich für toll hält und sagt, ich bin ohne Sünde, ich bin gerecht und ich habe ein gutes Leben geführt, für die ist Jesus nicht gekommen. Weil die sind ja so selbstgerecht. Aber wenn jemand seine Sünden sieht und seinen Zustand erkennt und dann zum Sündenheiland kommt, ja, für diese ist Jesus ja gerade gekommen. Deswegen diese wunderbare Einladung, zu Jesus zu kommen. Und liebe Freunde, ich will euch noch etwas ganz Wichtiges sagen. Wartet bitte nicht auf einen Kick. ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ein Kick ist, ja. Jemand war mal bei uns im Gottesdienst, ein ganz gebildeter, gestandener Mann, der oft im Gottesdienst war. Und der kam mal und sagte, weißt du, Andreas, ich warte noch auf einen Kick. Und da habe ich ihm gesagt, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber ich habe ihm gesagt, es wird kein Kick kommen, mein Freund. Es gibt eine Einladung. Auf welchen Kick wartest du noch? Willst du, dass Jesus dich doppelt einlädt? Was willst du noch? Willst du, was soll passieren? Er sagt ja, komm her zu mir. Und du sagst mir, du wartest auf einen Kick. Wie soll der Kick denn aussehen? Es kommt kein Kick. Du hast eine Einladung vom Herrn Jesus persönlich. Folge dieser Einladung und warte nicht auf einen Kick. Ja, liebe Freunde, das war zu dem ersten Punkt. Eine Einladung von Herrn Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt noch mal eine Frage. Seid ihr alle damit gemeint? Seid ihr alle eingeladen? Wer fühlt sich eingeladen durch das, was wir hier lesen? Den Arm bitte heben. Alle. Wunderbar. So ist es auch gemeint. Jesus lädt ein und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Einladung und Entscheidung ist ja die Überschrift heute. Und der zweite Punkt heißt jetzt. Und da habe ich einiges, was ich euch sagen möchte und euch auch warnen möchte. Vorher aber auch den Bibelvers. Wer möchte den lesen, den Bibelvers? Ja, bitte.
Es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, 2.
Vielen Dank. Willi, ganz kurz, konntest du das hören, was eben gelesen wurde? Ja, wurde gehört. Wunderbar. Okay, also hier sagt Paulus im 2. Korintherbrief einen Vers. Er sagt, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Wenn die Bibel an anderer Stelle sagt, wir sollen unser Herz nicht verstocken, sondern heute kommen, was suggeriert uns das? Scharf mitdenken. Die Bibel sagt, heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir unser Herz nicht verstocken, sondern kommen. Was sagt uns der Vers? Was wäre möglich? Es könnte zu spät sein. Es könnte sein, wenn du es heute nicht machst, dass du nie wieder zu Jesus kommen kannst. Gott gibt dir heute einen Raum zur Buße, dich zu bekehren. Und hier sagt es der Paulus auch so, und er sagt, siehe, jetzt ist angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Liebe Freunde, wie viele haben schon von Gott diese Warnung bekommen, bekehre dich. Im Hiob-Buch heißt es, dass Gott einen Menschen zweimal, ja dreimal im Leben ruft. Oh, liebe Freunde, es wird Zeit zu kommen. Gott kennt die Lebenslänge eines Menschen. Und wenn wir gleichgültig bleiben, dann kann es sein, dass du über diese Erde gehst und nie wieder dich bekehren kannst, weil du ein verstocktes Herz hast. Und ich werde das gleich mit Beispielen auch untermauern und sagen, liebe Freunde, macht es bloß nicht so wie diese Leute, die ich kennengelernt habe. Vielleicht vorher noch ein Beispiel. Das ging hier sehr durch die Zeitung, hier auch in unserer Gegend, auf der A3, etwa 18 Kilometer von hier, ist eine Frau mal unterwegs gewesen, so wie man immer unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob sie zur Arbeit gefahren ist vielleicht oder einkaufen. Auf einmal fällt eine Schallschutzmauer auf sie drauf. Bumm! Und tot ist sie. Und mein Nachbar ist Feuerwehrmann und er sagte, wir haben die gar nicht da rausgekriegt. Da war nichts zu machen. Sie war sofort tot auf der Stelle. Und jetzt überlegt mal, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Mauer umfällt? Wir sind hier nicht im Krieg, noch nicht. Da fällt so eine Mauer um, die Jahrzehnte dort vielleicht gestanden hat. Bumm, tot. Da rechnet doch keiner mit, oder? Und diese Frau, die fuhr ganz unverhofft vielleicht zum Einkaufen. Vielleicht wollte sie Kuchen kaufen, weil abends jemand zu Besuch kommt. Zack, und tot ist sie. Sie war aus dem Leben gerissen, von jetzt auf gleich. Und mein Nachbar sagte, man musste alles Mögliche tun, um sie da rauszuschneiden. Erstmal einen LKW kommen lassen, einen Fahrzeugkran, dass man erstmal die Mauer da wegnimmt, und da konntest du nichts mehr machen. Von jetzt auf gleich. Und deswegen, liebe Freunde, denken wir nicht, wir leben ewig. Ich habe einen Freund, der starb mit 83 Jahren und mit 82 hat er sich bekehrt. Und ich habe ihn damals gefragt, Dieter heißt er, wieso bekehrst du dich nicht? Du hast nicht mehr lang. Und dann sagt der Andreas, es ist ganz komisch, wenn wir alt werden, wir gewöhnen uns ans Alter und wir glauben, das geht immer so weiter. Aber der Tag des Ablebens naht. Und wisst ihr, wie? Er hat sich bekehrt, wurde Gemeindemitglied, hat sich taufen lassen. Und dann hatte der Brustschmerzen, ging ins Foyer. Wisst ihr, wo er wohnte? Er wohnte auf der anderen Straßenseite vom St. Josef Hospital in Troisdorf. Er ging 20 Meter rüber. Und dann sagt er im Foyer, mir ist nicht gut, ich habe Brustschmerzen, fiel um und war tot. Jetzt will ich euch was sagen. Wenn er merkt, oh, ich habe Brustschmerzen, ich muss mich noch schnell zu Jesus bekehren, dann hätte er noch nicht mal Luft holen können und sagen sollen, wie, was war nochmal bekehren, da wäre er schon tot gewesen. Da hat man nicht immer Zeit zu. Wenn so eine Mauer fällt, dann weißt du auch nicht, die fällt nicht lang, die Mauer. Das ist keine Sekunde, dann liegt sie bei dir am Dach. Die Leute denken, zum Schluss kann ich noch alles in Ordnung bringen, aber es geht so schnell zum Schluss, dann geht's nicht mehr. Vielleicht noch ein paar andere Beispiele, die das untermauern. Ich saß mal mit in einem Geschäftsessen mit Kollegen zusammen und dann fragte ich, ich hatte links neben mir den Johannes und rechts neben mir den Thomas Junklas sitzen. Und links neben mir der Johannes, da waren noch andere dabei, ich erinnere mich nicht mehr genau an die anderen, aber der Johannes hatte eine Frage. Andreas, du glaubst ja an Jesus? Ich sag ja. Und dann sagt er, hör mal, Andreas, wie kann ich in den Himmel kommen? Und dann habe ich das erklärt, wie man in den Himmel kommt. Und dann hat der Johannes noch eine Frage gestellt, was kommt nach dem Tod? Und dann habe ich ihnen erklärt, was nach dem Tod kommt. Dass erst das Totenreich kommt, wo jeder, der gestorben ist und nicht an Jesus geglaubt hat, ins Totenreich kommt. Das ist der Hades, im Prinzip der Vorort der Hölle, wo alle wie in einer U-Haft bis zum Prozess aufbewahrt werden. Und dort ist schon schrecklich. Und dann heißt es dort, Jesus sagt es in Lukas 16, kannst du nachlesen, das habe ich den Männern dort erklärt am Tisch und das war so interessant. Alle hörten mir ganz interessant, gespannt zu und dann heißt es dort, und der reiche Mann, das war der, der nicht an Jesus geglaubt hat, der starb auch, so wie der erste, der aber gläubig war, der Lazarus. Lazarus wurde gerettet und kam ins Paradies, aber der Ungläubige, der hatte Feiern und Party, ich sage jetzt mal so, Spaß, Yacht, ein Häuschen in Spanien und ein Touareg und ein Mercedes und alles wunderbar und tolle Privatärzte und alles wunderbar. Dickes Konto, ja, und den Rotwein jeden Abend und Spaß und Leute kamen immer wieder. Und dann heißt es, er hatte ein Tor, das heißt, er hat nicht ein Häuschen gehabt wie du. Ein Tor, weißt du, so ein Riesengrundstück, ja. Und da kamen dann die Rolls-Royce reingefahren. Nicht so ein Leben. Aber als er starb, wisst ihr, was da heißt? Und als er die Augen aufschlug, sah er, dass er im Hades war und er litt schreckliche Pein. In dem Augenblick schon. Und dann winselt er um einen Tropfen Wasser und kriegt keinen Tropfen. Da sagt er nicht, bitte eine Kiste Bier. Die gibt's da auch nicht. Viele denken sich, danach geht die Party los. Weißt du, ich in der Hölle ist schön, da ist Party, da habe ich Frauen und Bier und alles Mögliche. Nein, er winselt um einen Tropfen Wasser und kriegt ihn nicht. So ist es, wenn einer stirbt, ohne Frieden mit Gott zu haben. Und das schon ab der ersten Sekunde. Und dann kratzt er sich am Kopf und sagt, Mensch, und das soll jetzt eine Ewigkeit so weitergehen. Nein, du wirst noch vor Gott erscheinen, deine Knie beugen und bekennen, dass Jesus dein Erlöser wäre, wenn du geglaubt hättest. Und dann kriegst du die Strafe auf ewig und gehst in die ewige Pein, in die ewige Strafe, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. In die Hölle, sagt die Bibel. Und das weiß er, dass es jetzt kommt. Und dann fällt ihm ein, dass es so ist. Und dann sagt er, bitte sag noch den meinen Brüdern Bescheid. Dann bettelt er den Abraham an, ja, den er sehen kann von seinem schrecklichen Ort und sagt, bitte schicke noch den Lazarus, der gläubig geworden ist, schicke ihn noch mal zurück auf die Erde, ja, dass er mal aufersteht und zu meinen 5 noch lebenden Brüdern geht, um ihnen zu sagen, es ist wirklich wahr, die Bibel hat recht und es ist wirklich wahr, dass es eine Hölle gibt, dann werden sie sich bekehren. Und dann sagt Abraham, nein, wenn sie an die Bibel nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Sie haben die Bibel, da steht's drin. Liebe Freunde, deswegen machen wir auch den Bibelkurs. Da steht drin, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Das habe ich damals in dieser Runde erzählt. Alle waren interessiert, aber rechts neben mir saß Thomas Junklers. Ein gut aussehender Mann, ich schätze 1,95 groß und ja, der war ein Genießer, ein ruhiger Typ. Er ruhte in sich selbst. Mit unseren Worten könnte man sagen, ja, so pseudowissenschaftlich, ja, wie viele auch sagen, oder auch semi-wissenschaftlich, ja. Er hatte zu sich selbst gefunden, nicht? Kennt ihr das, ja? Leute suchen sich selbst und finden sich nicht. Aber er hat sich scheinbar gefunden dann, ne, auf dieser Erde, ne? Und dann hatte der einen Fernsehsessel, der hatte Speicherfunktionen, ja, was weiß ich, Stellung 1, ja, das ist so, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, ne, dann drückt er das und dann geht das motorisiert mit Massage, mit allem, fuhr das Ding so, wie er seinen Kaffee trinken haben will. Und dann abends, wenn er von der Arbeit kam, ja, dann ging die Nackenstütze raus, da ging der Winkel runter, ja, Stellung 2, Feierabend. Und so sagt er immer, wunderschön, so hat er sein Leben verbracht. Ein Genießer. Seine Frau Lehrerin, gebildet, ein hübscher Kerl, ja, hatte 3 Kinder. Der sitzt neben mir und sagt, Andreas, sei mir nicht böse, aber das interessiert mich nicht. Und ich erinnere mich, ich schaute ihn an und sagte, Thomas, Johannes hat mich gefragt, was kommt nach dem Tod? Ich habe es dir gesagt. Was soll ich dir denn sonst sagen? Das interessiert mich nicht. Ein paar Monate später ruft Johannes mich an. Ich war gerade im Begriff, in Böhnen war ich gerade bei einem Kunden, wollte aussteigen, ja, bin gerade beim Pförtner vorbei, hat schon einen Fuß raus. Dann ruft mich der Johannes an. Andreas, hast du gehört? Thomas Junklers ist tot. Und ich setze mich wieder hin, mache die Tür zu. Und auf einmal hatte ich das Gesicht vor Augen, wie Thomas auf mich schaut und sagt, Andreas, sei mir nicht böse. Aber das interessiert mich nicht. Wo ist der jetzt? Fragte Johannes. Ich sagte, Johannes, in Lukas 16, er ist in der U-Haft Gottes, im Hades, im Totenreich, wo keine Hoffnung ist, der Vorort der Hölle. Und dann sagte der Johannes ganz vielsagend, Andreas, weil er ja wusste, was da steht, ich habe es ihnen erklärt. Das glaube ich jetzt auch. Und wisst ihr, was ganz schrecklich war? Es waren Ferien. Sein Sohn, 17 Jahre, war dabei gewesen, wie er vom Kran fiel. Er macht das Gleiche wie ich, ja, ist Kransachverständiger, ist hochgefahren mit der Hebebühne, ja, hochgefahren, hat dann seine Sachen gemacht. Auf einmal, weiß ich nicht wie, fiel er runter. Aus 9 Meter Höhe. Und wer ein bisschen Physik gemacht hat, H ist gleich 1/2 mv Quadrat, im Moment 1/2 gt Quadrat. Und dann kannst du es nach t umstellen, davon die Wurzel kannst du ausrechnen. 1,3 Sekunden freier Fall. Ich will euch fragen, wenn Thomas auf einmal fällt, reicht es aus, 1,3 Sekunden lang zu fallen, um zu sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und der ist ja schon längst tot, nicht? Liebe Freunde, die Bank, von der wir glauben, dass wir uns immer bekehren können, die ist viel kürzer, als wir denken. Und dann kriegte ich die Totenkarte hier, diese Trauerkarte von der Mutter und von der Frau. Ja, so ein Unsinn. Ich könnte schreien vor Unsinn. Ja, er war einmal und ist nicht mehr. Ja, wunderbare Weisheit. Ich weiß, er ist und ich weiß auch wo. Denn Gott weiß, wo es hingeht und er hat es uns in seinem Wort gesagt. Okay? Und dann ist er war einmal und ist nicht mehr nichts anderes als eine Fabel, nichtiges Gequatsche auf einer Trauerkarte. Liebe Freunde, macht es nicht so wie Thomas. Alles gewusst, aber sich nicht interessiert. Oder ist auf die lange Bank geschoben. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Vielleicht noch zwei andere Beispiele. Ja, die Beispiele sind so wichtig, um euch zu verdeutlichen. Macht diesen Fehler bitte nicht, es auf die lange Bank zu schieben, weil die Bibel sagt, wann sollen wir uns bekehren? Jetzt oder an einer anderen Stelle. Heute. Ist heute heute? Heute ist der dritte, zweite, glaube ich, nicht? Der dritte, Entschuldigung. Ja, ich habe richtig gedacht, falsch geredet. Das passiert mir oft. Ja, der 3. März, ja. Ist der 4. März heute? Nein, das wäre schon ungehorsam gegen Gott. Mach das heute fest mit Jesus. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe sehr früh angefangen zu predigen, ja. Und ich war 18, als ich schon meine erste Predigt halten durfte. Also so vor einer großen Gemeinde, schon vorher in der Jugendgruppe. Und da habe ich einen Mann in der Nachbarschaft eingeladen zur Gemeinde. Er kam auch. Und er wusste, ich bin Prediger. Da hat doch mal meine Predigt gehört. Und dann hörte ich, er ist krank geworden. Man hat ihn nicht mehr gesehen. Sonst hat er immer sein Auto gewaschen. Aber diesmal, ja, habe ich ihn einfach lange, lange nicht gesehen. Und dann erzählte meine Mutter mir, er hat Krebs. Oh, denke ich, Mensch, Krebs hört sich immer so schrecklich an, nicht? Ja, und ist ja auch schrecklich bei vielen Verläufen. Und jetzt kam seine Frau rüber zu uns, eine ältere Dame, eine kleine Frau, lass die 1,55 gewesen sein vielleicht, ja, eine kleine Frau. Und die sagte, Andreas, kannst du mal rüberkommen? Und ja, meinem Mann geht's nicht gut, kannst du rüberkommen? Und dann kam ich rüber. Aber dann stellt sie mich, ich war noch in meiner Wohnungstür, und dann stellt sich die kleine Frau breitbeinig auf und sagt, pass mal auf, Andreas. Und jetzt gibt sie mir ein Diktat, was ich sagen soll. Sag meinem Mann bitte, es wird alles wieder gut. Kennt ihr diesen positives Denken-Quatsch? Da liegt einer im Sterben, der ist übermorgen nicht mehr am Leben. Es wird alles wieder gut. Wir belügen uns, das ist unglaublich. Besonders wenn es ums Sterben geht, belügen wir uns jeden Tag. Wer von euch weiß, wie lange wir leben? Aber es wird alles wieder gut, stellt sich die kleine Frau hin. Ich habe nichts kapiert, ich war 21 damals, gerade verlobt, ja, mit meiner Frau. Ich habe so lange gewartet, 21 Jahre, habe ich meine Perle gefunden, ich war verlobt. So, und dann ging ich rüber, schräg rüber, vielleicht 10 Schritte. Dann stellt sie sich in ihre Tür, macht wieder breitbeinig, sagt sie, Andreas, sag ihr, es wird alles wieder gut. Dann ging sie vor ins Wohnzimmer. Und dann hörst du schon diese Luftmatratze, die sich immer selbst aufpustet. Ja, pff, pff, ja, das sind diese Luftmatratzen, dass man sich nicht wund liegt. Ja, von der Krankenkasse irgendwie so ein Ding, dass man dort nicht wund liegt. Ja, so. Und dann bin ich schon unterwegs. Da stellt sie sich vor mich hin, wieder breitbeinig. Andreas, sag, es wird alles wieder gut. Sie sagt mir, was ich sagen soll. Erst im Nachhinein habe ich kapiert, worum es ging. Ich habe nichts kapiert in dem Augenblick. Und dann komme ich zu dem Herrn Tschech. Und dann passiert etwas ganz Schreckliches. Ich schaue auf ihn, seine Augen glasklar und blau. Schöne Augen. Wie eine Eule so groß. Weil er hat abgenommen. Er sah so schrecklich aus wie die Leute aus dem KZ, die am Verhungern waren. Haut und Knochen. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so schlimm aussah. Und ich habe, weil du das noch nie gesehen hast, ich war unter Schock. Ich konnte nichts sagen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich war Prediger. Ich kannte den Weg zu Jesus Christus. Jetzt ruft dieser Mann mich. Aber ich kann nichts sagen, weil ich unter Schock stehe. Und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und dann sagt die Frau, sag es! Ich hätte heute gesagt, liebe Frau, gehen Sie mal bitte raus, machen Sie die Tür hinter sich zu. Ich muss dem Mann sagen, wie man in den Himmel kommt. Ich war aber damals noch nicht so, wie ich heute bin. Ich habe mich schon oft veräppeln lassen von Leuten, bis ich kapiert habe, die Welt ist voller Lüge. Ich lasse mich nicht mehr von einer Frau sagen, was ich sagen soll. Und was mache ich? Sie sag's. Und dann sage ich, Herr Tschech, es wird alles wieder gut. Ich habe es nicht überzeugt gesagt. Ich habe den Mann glatt angelogen. Und wisst ihr, was in dem Augenblick passiert ist? Er schaut mich an, der Andreas ist da. Und als ich das gesagt habe, machte er seine Augen langsam zu, dreht seinen Kopf weg. Und ich habe nie wieder mit ihm gesprochen. Ein paar Tage danach war er tot. Heute hätte ich vielleicht gesagt, pass mal auf, mein Freund. Jetzt sagen wir alles dem Herrn Jesus, deine ganzen Sünden. Und du tust, sagst ihm, dass es dir leid tut und bittest um Vergebung für deine Sünden. Du sagst, dass du Schuld hast vom lebendigen Gott, dass du 75 Jahre oder wie alt er wurde, sein Leben lang gegen Gott gehandelt hat, ohne zu wissen, dass es alles auch Schuld ist vor Gott. Wie viel Betrug und Lüge und Begehren gab es in deinem Leben? Das sagen wir alles. Wie du kommst mühselig und beladen im Angesicht des Todes jetzt zum Heiland. Aber ich stehe da wie so ein Trottel und sage, es wird alles wieder gut, weil die kleine Frau mir sagt, was ich sagen soll. Und was will ich dir sagen? Das ist mir mehrfach passiert. Ich könnte jetzt zu viele Geschichten erzählen. Ich habe nicht die Zeit dazu. Vielleicht gleich noch eine Geschichte, die das auch untermauert. Aber alle alten Leute, die zum Schluss noch Buße tun wollten, haben es nicht getan. Sie kamen nicht zum Glauben. Entweder ich war blöd oder die hatten Panik. Es war zu spät. Sie konnten nicht mehr denken. Mein anderer Nachbar, ein Spötter, ganz Deutschland kennt ihn, Schauspieler und bringt Deutschland zum Lachen. Ich bin bei ihm auf der Intensivstation, alle Freunde im Fernsehen, keiner da. Andreas steht da, will mit ihm reden. Der kann aber nicht mehr denken, er ist nicht mehr ganz klar bei Sinnen. Ich sag ihm, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ja. Ich sag ihm, kannst du mich hören? Guckt wirr durch die Gegend, auf einmal schnarcht er wieder, ganz abwesend. Ja, wenn der sich vorgenommen hätte, zum Schluss zum Glauben zu kommen, dann kann er nicht mehr. Erst wollte er nicht, danach konnte er nicht mehr. Oder dieses letzte Beispiel noch in diesem Fall, ja, ein weiterer Nachbar wieder. Irgendwie alle Nachbarn wussten alles. Ne? Mein direkter Nachbar, ja, er hatte meine Predigten auf Kassette gehört. Das gab es damals noch, ja. Und das war schon zwar am Sterben, aber er hatte noch nichts anderes. Ja, eine CD, das gab es damals noch nicht. Und für ihn, er hatte es noch nicht. Und so habe ich ihm immer Kassetten gebracht. Und hat er gesagt, Andreas, das ist so interessant, wie du das erzählst. Das habe ich noch nie im Leben gehört. Sein Leben lang zur katholischen Kirche gegangen. Fromm bis Endanschlag im Sinne des ja, Allgemeinen. Ja, alles wunderbar, nicht? Katholisch und da hast ja keine Sorgen mehr. Ne? Allein selig machende Kirche, stimmt's? Jesus sagt, kommt her zu mir. Und nicht zu einer Kirche, okay? Deswegen, Bibelkurs, wichtig, dass wir wissen, was wahr ist und nicht diesen Märchen glauben, dass eine Institution retten könnte. Jesus allein kann retten. Und dann hörte er mir immer zu. Und auf einmal sagte er mir, Andreas, ich muss mit dir reden. Hast du morgen Zeit? Ich sage, gerne. Und da habe ich mich so gefreut, da war schönes Wetter, er stellt mir ein kaltes Getränk hin und sagt, Andreas, und er konnte so schön reden. Und das gibt... Er war über 30 Jahre lang Rentner, hat eine tolle Rente gehabt, ja, war vorher Beamter und nachher freigestellt durch einen Herzinfarkt. Und er konnte reden über Gott und die Welt. Und dann sagte Andreas, was ich dir sagen will. Und auf einmal verändert sich sein Gesicht, wird ernst und sagt, Andreas, ich habe mir das überlegt. Ich werde mich nicht zu Jesus bekehren. Ich bin katholisch und das reicht. Ich war so schockiert darüber, weil er damit gesagt hat, katholisch ist mir wichtiger als Jesus. Religion ist mir wichtiger als Vergebung beim lebendigen Gott. Und da war ich auch schockiert und konnte nicht sagen, ja, was will ich denn jetzt machen? Und ich bin nicht auf den Mund gefallen, wie ihr hört. Aber ich konnte nichts sagen. Was soll ich denn machen? Ich kann ihn ja nicht übers Knie legen, ist ja seine Entscheidung, oder? Und was passierte? Vielleicht ein Jahr später wurde er schwer krank. Andreas, kannst du kommen? Und panische Augen, große Augen, abgemagert, wirklich so ähnlich wie der Herr Tschech auch. Ja, und ja, dann will er auf einmal von Jesus hören und dann habe ich was gesagt und da konnte er gar nicht denken, nur Panik in den Augen. Auch er ist unerlöst in die ewige Verlorenheit gegangen. Und so sind das einige meiner Nachbarn, alles gewusst, aber nicht drauf gehört. Jetzt ist der Tag, wo man sich entscheidet. Heute ist der Tag, wo man sich bekehrt. Lange Bank, genau wie der mein alter Bruder, der zum Schluss zum Glauben kam, ja, mit 83, der Dieter, der hat gesagt, wir denken, wir alten Leute denken, es geht ewig so weiter. Und dabei ist die Eieruhr, da sind noch ein paar Körnchen drin. Und vielleicht noch eine Geschichte, weil es so wichtig ist, liebe Freunde. Ich habe einen Freund in Österreich. Er hat viele Menschen zu Jesus geführt. Er heißt Fred Colvin, ist ein Amerikaner und kann nicht Deutsch. Ja, er kann nur so sprechen wie ich, weil er kein Deutsch kann. Ja, so. Und er kann wunderbar Deutsch. Ich will nur ein bisschen Spaß machen, weil es jetzt so ernste Themen sind. Ich will euch ein bisschen auflockern damit. Aber es ist doch sehr, sehr ernst. Und da war ein dreifacher Skiweltmeister bei ihm in seinem Bibelkurs. Und er kam immer wieder und dann habe ich ihn gefragt, Mr. Österreich, so hat man ihn genannt, den dreifachen Olympiasieger, der Mr. Österreich. Warum willst du dich nicht bekehren? Heute kannst du dich bekehren. Du weißt doch alles, was die Bibel sagt. Und dann sagt er, Mr. Österreich, ihm, ich will mich am Montag bekehren. Und da sagt der Fred ihm noch, wieso Montag? Heute sagt die Bibel. Und er blieb fest. Warum, weiß kein Mensch. Montag. Und am Sonntag kommt er ums Leben durch einen Verkehrsunfall. Und dann steht der Fred vor dem offenen Grab. Und ich habe das aus einer Predigt von ihm, dann erzählt er. Und so stand ich vor dem Grab. Und ich habe mit Mr. Österreich gesprochen und habe ihn gefragt, Mr. Österreich, ich weiß genau, dass du mich jetzt nicht hörst, aber ich kann nicht anders. Ich will dich fragen, warum Montag? Warum nicht Freitag, wo der Bibelkurs war, oder Donnerstag heute? Was sagt die Bibel? Was steht in der Überschrift, liebe Freunde? Jetzt oder heute? Ja, liebe Freunde, es gibt noch andere Beispiele, aber ich komme sonst nicht mit der Zeit zurecht. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte aber, bevor wir den nächsten Punkt machen, euch alle fragen. Seid ihr einverstanden, dass die Bibel recht hat, dass wir das mit dem Jetzt, dass die Bibel auch jetzt meint? Wer ist der Meinung, dass heute und jetzt biblisch ist? Richtig, einverstanden alle. Wunderbar, das freut mich. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Mit den Sünden. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Jetzt bist du mal dran, genau.
Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Jesaja 1, Vers 18.
Ganz genau. Liebe Freunde, die Bibel ist so tief und so interessant und die nimmt uns jetzt in eine Gegenstandslektion rein. Gott selbst liebt Beispiele. Mir sagte mal jemand, so ein bisschen bösartig, weil er mich nicht besonders lieb hat, sagte, Andreas, du mit deinen vielen Beispielen, die gehen mir schon ein bisschen auf den Keks. Hey, das war für mich ein Kompliment, weil Gott nimmt immer wieder Beispiele. Der Herr Jesus hat Gleichnisse genommen, um etwas deutlich zu machen, oder? Also dieser Mensch, der mich nicht besonders lieb hat, der hat mir ein Kompliment gemacht. Und hier sehen wir einen Beweis, dass Gott Beispiele nimmt. Und er nimmt ein Beispiel aus der damaligen, ich nenne es im Spaß, damaligen Kleiderindustrie. Okay? Jesaja lebte Jahrhunderte vor Christus. Und hier sagt Gott, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Was macht Gott für einen Vergleich? Er sagt, ihr habt ja alle Klamotten an, nicht? Luise, einen orangenen Pullover. Felix, ein rot gestreiftes Holzfällerhemd. Ja, du hast ein ockerfarbenes Sweatshirt. Du hast ein grünes. Ich habe ein weißes. Ganz bewusst habe ich das für diesen Punkt weiß gemacht. Ja, das ist mein Sonntagshemd. Ich habe es mir extra angezogen für diesen Punkt, um euch zu zeigen, wie schön es ist, diese Gegenstandslektion Gottes. Er sagt, du bist ganz, ganz blau. Ja, ganz blau. Einen schönen Sakko oder ein Sweatshirt, ganz in blau. Ja, und Jesus und der Herr sagt hier, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wisst ihr, was Scharlach ist? Rot oder blau, das ist von einer, und Karmesin, das sind im Altertum Farbstoffe, die von einer Schildlaus gewonnen werden. Ja, man musste also sehr teuer Schildläuse züchten und in deren Verarbeitung haben sie dann diesen Farbstoff abgegeben. Und wenn man dann einen leinenen, naturfarbenen Stoff, den man handgewoben hat damals, das war sehr teuer, ja, wir haben ja nicht Maschinen, wo ein T-Shirt heute 20 Euro kostet oder so, das war alles handgewebt, dann hat man das mit diesem Farbstoff rot gemacht oder lila gemacht oder blau gemacht. Das war so teuer, dass sich das nur Könige oder sehr reiche Fürsten oder reiche Beamte damals leisten konnten. Wenn dann einer in Rot gegangen ist, oh, das war ein reicher Mann, konntest du direkt sehen, nicht? So, aber ich will euch nicht sagen, dass ich kein Geld habe, deswegen bin ich hier weiß. Nein, nein, ich will euch was ganz anderes damit sagen. Schaut mal, hier steht, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, also tiefrot gefärbt. Angenommen, du hast Blut an den Händen. Ich will nicht politisch werden, aber ich glaube ganz gewiss, dass was der Putin jetzt gemacht hat, das ist Blut an die Hände zu nehmen. Er hat Blut an den Händen. Und nicht nur er, viele, viele Menschen, die sehr viel Macht haben, haben Blut an den Händen. Die müssen ja nur mit dem Finger schnippen und Menschen sterben. Selbst wenn du, wer weiß, was gemacht hast, welche Sünden, denken wir an Mose. Mose hat auch einen Ägypter erschlagen, totgeschlagen. Er war ein Mörder, deswegen musste er fliehen. Aber er kam ja zum Glauben an Gott und ihm wurde alles vergeben. Und hier wird gesagt, selbst wenn du ein Mörder bist und hast Blut an den Händen. Selbst wenn deine Klamotten, so wie deine Klamotten blau oder rot sind, gefärbt und die werden weiß gemacht durch die Vergebung Gottes, so ist es auch mit den Sünden. Gott macht ein Beispiel und sagt, deine Klamotten können weiß werden wie Schnee. Es gibt eine ganz, ganz schöne Stelle aus der Offenbarung. Da ist der Johannes in den Himmel genommen worden, der Jünger Jesu, und Jesus hat ihm den Himmel gezeigt. Und dort sind so viele, die dort stehen, unzählige aus allen Völkern, die haben weiße Gewänder an, schneeweiß. Und dann fragt dieser Johannes, was ist denn mit denen? Wer sind diese, die die weißen Gewänder haben? Wisst ihr, was dort steht? Das sind die, denen die Sünden abgewaschen wurden durch das Blut Jesu. Ein schönes Bild. Die stehen da alle im Himmel, ohne Sünde. Nicht einer hat so einen Klecker hier und einen Ketchupfleck hier und nicht irgendwie. Alles weiß wie Schnee. Warum? Weil das Blut Jesu alle Sünden abwäscht. Das ist das Reinigungsmittel Gottes gegen Sünde. Und hier diese Gegenstandslektion. Du kannst blau sein, du kannst rot sein, du kannst ein Leben führen wie Putin oder wie der Paul hier aus Overath. Spielt keine Rolle. Wir sind alle vor Gott Sünder. Ohne Ausnahme. Und wir werden mit dieser Befleckung vor Gott stehen. Und wenn wir aber an Jesus gläubig werden, uns bekehren zu ihm, dann wäscht sein Blut uns ab. Das ist das Reinigungsmittel Gottes. Dann stehst du vor Gott, stell dir mal vor, ich hätte Blut an den Händen. Ja, wisst ihr, ich bin ein Mörder, ich habe nie einen erschlagen. Aber was sagt die Bibel, was ein Mörder ist? Das ist einer, der einen hasst. Oh meine Güte, dann hätte ich Blut an den Händen, weil ich habe so viele Menschen abgrundtief gehasst. Ich kann bis heute noch Leute nicht ausstehen. Ja? Aber das Blut Jesu macht mich sauber, weiß wie mein Hemd, weiß wie der Schnee, weil Jesus vergibt. Ich habe meine Frau nie betrogen. Ich habe ihr letztens gesagt, Irina, ich weiß nicht, 28 Jahre oder so bin ich verheiratet, Noch nie habe ich dich betrogen. Und sie sagte, ich weiß. Ich auch nicht. Schön, nicht? Aber stimmt das? Habe ich meine Frau nie betrogen? Was sagt Jesus? Wer eine Frau ansieht und sie begehrt, hat mit ihr die Ehe gebrochen. Das gilt schon als Ehebruch. Liebe Freunde, ich bin der größte Ehebrecher, den ich kenne. Ich kenne keinen, der so oft die Ehe gebrochen hat wie ich, obwohl ich eine super hübsche Frau habe. Ich weiß nicht, Andi, was in deinem Gehirn ist, aber ich weiß, was hier ist. Und deswegen kenne ich keinen größeren Ehebrecher, als ich es bin. Und was ich alles andere noch getan habe, ihr kennt mich ja, ich will es jetzt nicht aufzählen. Aber wisst ihr, was schön ist? Ich werde weiß wie Schnee, wenn Jesu Blut mich abwischt. Und Gott sagt in der Gegenstandslektion, du kannst rot sein, du kannst Blut an den Händen haben, du kannst blau sein, du kannst gefärbt sein, wie du willst mit Sünden. Aber ich mache dich sauber wie der Schnee, weiß wie Schnee. Das geht durch das Blut Jesu. Und da steht in 1. Johannes 1, Vers 7, und das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Da bleibt nicht eine übrig. Ist das nicht frohe Botschaft, liebe Freunde? Dann gehen wir zu dem nächsten Punkt. Bevor wir aber zum nächsten Punkt gehen, noch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den nehme ich noch mit rein. Ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt mit den Sünden. Schaut mal auf das Bildchen, liebe Freunde. Ich habe das eben vergessen zu sagen. Was seht ihr dort, was der Künstler gemalt hat? Was seht ihr dort? Genau, eine große Träne. Ach, liebe Freunde, wisst ihr, was ich euch wünsche? Dass ihr so ausseht heute Abend. Dass unsere Sünden uns leid tun. Dass wir sie bereuen. Dass wir nicht so vor Gottes Thron spazieren und sagen, ja, tut mir leid. Oder wie so ein trotziges Kind, Entschuldigung. Ja, sondern dass wir mit Reue vor Gott kommen. Wir haben gesündigt gegen den lebendigen Gott, auch wenn ich mich für ganz gut halte. Aber ich habe gesündigt gegen Gott. Wollen wir doch bitte diese Reue haben, wie wir das sehen hier in diesem Bild. Und vielleicht noch etwas. Verkleiden wir uns nicht für Gott. Machen wir uns nicht schön. Ja, wenn wir das Fernsehen anmachen, da machen sich alle schön. Die Frauen haben, da weiß ich nicht, 3 Millimeter Schminke drauf, ja, dass man nicht mehr die Falten sieht und weiß ich nicht all, ne? Und verkleiden sich, machen sich hübsch, bis geht nicht mehr. Das können wir vor Menschen machen. Okay, habe ich nichts gegen, ja. Aber liebe Freunde, verkleiden wir uns nicht und machen wir uns nicht anders, als wir sind bei Gott. Kommen wir mit unseren Sünden so zu Gott, wie wir sind. Vielleicht ein Beispiel aus langer Zeit. In London gab es ein Beispiel, ein Maler, und früher, es gibt ja Bilder heute, die sind sehr, sehr wertvoll und teuer. Und da gab es mal einen Maler, der hat kam auf den Marktplatz in London, und dann sieht er dort das Rathaus und den Springbrunnen, und dann sah er einen Landstreicher an der Seite. Und er überlegt sich und sagt, Mensch, was für ein schönes Motiv. Diese protzige, schöne Kulisse auf dem Marktplatz. Alles wunderschön. Und der Kontrast dazu, ein runtergekommener, in Lumpen gekleideter, stinkender Landstreicher sitzt dort da am Bürgersteig. Total elendig. Und jetzt hat er eine Idee. Man konnte das ja nicht mit dem iPhone fotografieren, so, ne, damals. Dann hat er eine Idee. Er ging zu dem Landstreicher und sagt, ich werde dich gut bezahlen, wenn du morgen kommst und dich von mir malen lässt. Der Landstreicher ist einverstanden. Aber am anderen Tag musste der Maler ihn wegschicken. Warum? Er hat sich gewaschen, sich gekämmt und hat sich einen Anzug vom Freund geliehen. Er war als Landstreicher in seinen Lumpen stinkig und mit seinen Läusen erwartet worden. Aber jetzt verkleidet er sich und sieht aus wie einer, der er nicht ist. Liebe Freunde, wie heißt der Punkt? Was ist die Überschrift? Wie sollen wir kommen? Mit unseren Sünden. Und nicht rausgeputzt und schön, als wäre er ein Bankier. Er ist, was? Ein Landstreicher. Und wenn ich ein Landstreicher bin, dann komme ich als Landstreicher. Und wenn du eine Hausfrau bist, dann kommst du als Hausfrau mit deinen Sünden. Und wenn du ein Schlosser bist, dann kommst du als Schlosser. Und wenn du ein Bankier bist, dann als Bankier. Wir kommen, wie wir sind, aber machen uns vor Gott nicht. Es ist kein Showlauf. Mit den Sünden sollen wir zum Sündenheiland kommen. Denn genau für die ist er gekommen. Jesus sagt, ich bin gekommen zu Sündern und nicht zu Gerechten. Und damit meint er die Selbstgerechten, die sich nicht für Sünder halten. Wehe dir, wenn du der Meinung bist, du bist ganz in Ordnung. Du bist elendig und verloren. Sehen wir ein, dass wir Sünder sind und kommen wir auch als Sünder. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, das ist auch ein sehr schöner Punkt. Ich werde den aber nur ganz kurz streifen, weil der letzte Punkt so wichtig ist. Wer möchte diesen Bibelvers lesen von euch? Ja, bitte, Winfried.
Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe.
Genau.
2. Petrus 3,9.
Genau, liebe Freunde, was sagt der Apostel Petrus, der Haupt oder der wichtigste Jünger Jesu, von den 12 Jüngern Jesu? Er sagt, Jesus will nicht, dass jemand verloren geht. Er hat die Hölle gemacht, ja, für wen? Für die, die nicht glauben. Aber will er, dass Leute in die Hölle kommen? Hier steht's, er will nicht, dass jemand verloren gehe. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Gott will nicht, dass jemand in die Verdammnis kommt. Jesus warnt immer davor und sagt immer, passt bloß auf, dass ihr nicht an diesen elenden Ort kommt. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Aber wenn jemand nicht annimmt, sich nicht bekehrt, der geht verloren. Gott möchte, dass jedermann Raum zur Buße habe. Ich möchte fragen, habt ihr heute Raum zur Buße, alle, die hier noch sitzt? Ja. Wenn Jesus nicht jetzt in dem Augenblick kommt, könnt ihr euch heute Abend bekehren. Heute ist Raum dazu. Und ich will euch was sagen, macht es nicht so wie Thomas Jungklaas, der vom Kran fällt. Nicht wie mein Nachbar, der nachher sagt, ich werde mich nicht bekehren, katholisch reicht. Oder wie der Herr Tschech, der ganz zum Schluss einen Prediger ruft, aber die Frau stellt sich dahin und sagt, sag, es wird alles wieder gut. Macht es nicht so, sondern kommt heute. Ihr habt heute Raum zur Buße. Ihr könnt euch bekehren. Und wie wahnsinnig wäre das, diese Möglichkeit so gleiten zu lassen. Einfach zu sagen, wie heißt es hier, ne? So, danke für die Einladung und vorbeigehen, nicht? Das wäre Wahnsinn. Die Bibel sagt nämlich jetzt, Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Er will, dass wir Raum zur Buße haben. Hier steht wiederum ein Wörtchen. Wer hat Raum zur Buße? Das drittletzte Wort, viertletzte Wort. Jedermann. Bist du jedermann? Ja, jeder soll Raum zur Buße bekommen. Und Gott lügt nicht. Du hast den Raum zur Buße. Heute die Möglichkeit zur Buße. Und lass diese Möglichkeit nicht fahren. Nimm Jesus an. Und jetzt kommen wir zum allerschönsten Punkt. Der Punkt der Bekehrung. Ich freue mich auf diesen Punkt. Da wird mein Herz warm bei diesem Punkt. Der schönste Punkt des Abends heute. Siehe, ich stehe vor der Tür, heißt der letzte Punkt. Ja, Vera, sei so gut. Lest du mal diesen Vers.
Siehe, ich stehe vor der Tür. Also nochmal, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Offenbarung 3,20.
Genau. Siehe, ich stehe vor der Tür. Liebe Freunde, wer sagt das? Ja, Jesus, ne? Wenn der Andreas klingelt, ist nicht so wichtig, ne? Wenn der Postbote klingelt, ist schon wichtig, ne? Muss man irgendwie aufmachen, nicht? Aber wer steht hier vor der Tür? Jesus. Und ich möchte euch fragen, Vor welcher Tür? Vor der Herzenstür. Wusstet ihr, dass euer Herz eine Tür hat? Jetzt wisst ihr es. Eine ganz besondere Tür. Ihr könnt euer Herz aufmachen wie eine Tür. Ihr könnt es aber auch zumachen. Und jemand sagte mal so schön, diese Tür ist ganz besonders. Die hat nämlich nur einen Knauf innen. Ich entscheide, wen ich in mein Herz reinlasse und wen nicht. Jesus steht nicht, ich nehme jetzt mal das Bild aus Kriegszeiten, mit einer Rakete vor deiner Tür. Auch nicht mit einer Kalaschnikow. Auch nicht mit einer Panzerfaust. Wie steht Jesus vor der Tür? Er klopft an. Und jetzt wollen wir ganz genau lesen, was hier passiert mit deinem Herzen. Was hier passiert, ganz wichtig, das ist entscheidend wichtig heute zu verstehen. Erstmal, hier steht, siehe, ich stehe vor der Tür. Es ist niemand geringerer als der Herr und Heiland. Die höchste Persönlichkeit des Universums. Also es wäre ziemlich dumm, das zu verkennen. Und wir sehen hier, Jesus macht etwas an der Tür, nämlich er klopft an. So, und jetzt gibt es ein kleines Wort, ein Bedingungswort. Was ist hier das Bedingungswort, wenn wir diesen Vers lesen? Wenn, richtig. Hier sagt Jesus selbst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also, liebe Freunde, wenn ihr euch nicht bekehrt, wird Jesus dir an einem Tag, am weißen Ton, wenn du vor ihm stehst, sagen, ich stand vor deiner Tür und habe angeklopft, damals am 3. März 2022, aber du hast nicht aufgemacht. Und dann wird es eine Rückkopplung mit deiner Erinnerung geben. Und dein Gewissen wird bestätigen, ja, so war es. Und dann verantwortest du auf alle Ewigkeit für den Ort, wo du hinkommst. Jesus stand vor deiner Tür, wird er dir vorhalten. Aber hier sehen wir, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jetzt kommt das Bedingungswort. Es kommt also auf dich an, ob du entscheidest, ob du aufmachst oder nicht. Kannst du nochmal lesen, den zweiten Satz, liebe Vera, ganz laut und deutlich?
Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir.
Ganz genau. Seht ihr, was hier steht? Zählt mal durch. Wenn ich jetzt nochmal lese, zum dritten Mal, wie viele Bedingungen es sind und welche Bedingungen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Wie viele Bedingungen? Zwei Bedingungen. Welche? Stimme hören und? Genau. Und die Tür öffnen. Und dann habe ich mal gefragt, da war ein ganz alter Mann, ja, dabei. Dann habe ich ihn gefragt, der hieß Günther damals, ja, habe ich ihn gefragt, Günther, würde es denn reichen, wenn du nur hörst? Nein, sagt er. Wieso nicht? Dann liest er, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Ich muss die Tür öffnen. Ein ganz gebildeter Ingenieur hat eine große Firma gehabt, ist alt geworden und fand mit 82 zum Herrn. Wunderschön. Zwei Dinge. Hören und öffnen. So, eine Frage. Reicht Hören allein? Das ist nämlich so, wie wenn du tippst, danke für die Einladung. Oder hab's gehört, kannst ja Jesus eine WhatsApp schicken, hab's gehört. Okay, aber du bleibst auf deinem Sessel liegen und machst dann Stellung 2, Feierabend, nicht? So, ne? So, wo du dann einschlafen kannst, wie Thomas Junglers. Nicht heute, hab's gehört, kannst noch eine WhatsApp schicken oder auch weglassen, ist das Gleiche. Du musst also deinen Hintern hochbekommen und zur Tür gehen, um es ganz platt zu sagen. Niemand tut es für dich, weil es meine Herzenstür ist. Nicht meine Frau kann sich für mich entscheiden, das muss ich selbst tun. Ich kann das nicht für meine Tochter tun oder für einen meiner drei Söhne. Ich muss selber aufstehen und die Entscheidung treffen, jawohl, es ist der Herr Jesus, der zu meinem Herzen spricht und anklopft. Ich will. Es entscheidest du, ob du willst oder nicht. Das ist das ganz Entscheidende an diesem Bibelvers. Und dann wird Jesus zu dir hineingehen. Ganz interessant, die Bibel redet davon, dass Jesus Wohnung in uns nimmt. Es ist was ganz Intimes, dann wohnt Jesus in unserem Herzen. Du wirst vom Geist Gottes wiedergeboren, du wirst ein Kind Gottes. Gott adoptiert dich und macht dich zum Erben Gottes. Du kommst in den Himmel, er schenkt dir ewiges Leben, weil er dir alle deine Sünden vergeben hat. Wenn du die Tür öffnest, dann wird das alles, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, sein Blut vergossen hat zur Vergebung deiner Sünden, dann wird es wirksam für dich. Wenn du aber sitzen bleibst in deinem Fernsehsessel, weil ja jetzt Krieg ist, musst du ja die nächsten Wochen nur noch Fernsehen gucken, nicht? Wenn du da aber sitzen bleibst oder andere Dinge tust, dann ist es deine Entscheidung gewesen. Du bist nicht aufgestanden. Du hast anderes vorgezogen, etwas, was dir wichtiger war. Liebe Freunde, war das ganz deutlich, dass es zwei Bedingungen gibt. Hören und die aufstehen und Jesus die Tür öffnen. Ja, so die erste Bedingung, hören. Ich bin sicher, alle haben es gehört. Wer hat das gehört, dass Jesus vor der Tür steht? Alle Hände oben. Zweite Frage. Bist du bereit, Jesus heute aufzunehmen, jetzt aufzunehmen? Das entscheidest du ganz alleine für dich. Und liebe Freunde, ich will auch noch etwas ganz Wichtiges sagen. Jesus ist nicht ein Glücksbringer. Okay? Wie viele sehen das so, ja, bekehren kann nicht schaden, da komme ich ja in den Himmel. Und Vergebung der Sünden kann auch nicht schaden, nehme ich ihn an. Aber sie nehmen ihn gerne als Erlöser an, aber nicht als Herr. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du also in deinem Fernsehsessel sitzt und hörst, wie Jesus anklopft, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ich meine Frau betrüge, dann sage ich meiner Freundin, tschüss, ich kann nicht mehr sowas tun. Ich kann nicht meine Frau betrügen, das ist Sünde. Wenn ich einer bin, der Leute bestiehlt, wie ich es damals gemacht habe, dann bedeutet das, Jesus aufzunehmen, dass er mein Herr ist und er sagt, was, du sollst nicht stehlen. Wenn ich einer bin, der rumlügt und den Leuten etwas erzählt und meine eigene Lebensblase habe und viel Betrug im Leben habe, dann bedeutet das, dass ich diesen breiten Weg verlasse und aufhöre mit meinen Geschichten. Das, weil Jesus ist mein Herr und er sagt, ich soll nicht lügen. Das bedeutet es auch. Also es geht hier nicht nur um ein besseres Leben auf dieser Erde, es geht um die ganze Ewigkeit. Ja, liebe Freunde, das bedeutet es. Ich lese nochmal den Vers und dann werde ich kurz beten und dann werden wir ganz kurz eine Minute haben, wo jeder in sich geht und überlegt und für sich selbst eine Entscheidung trifft, ob er zur Tür geht und die Tür aufmacht. Das entscheidest du für dich. Und danach kann jeder, der Jesus annehmen will, auf die Knie gehen. Wisst ihr, warum ich das glaube, dass das das Beste ist? Ich freue mich. Felix ist, wie alt bist du, Felix? Er ist 82. Er kann ganz schlecht knien. Er hat jetzt einen Mann gebeten, ihm zu helfen, runterzukommen und hochzukommen. Weil aufstehen ist ein Problem. Runter geht, ja. Genau, aufstehen ist das Problem. Aber er möchte sich hinknien, um, wisst ihr, was das für eine Haltung ist? Ich stehe vor dem Herrn der Herren, vor dem König aller Könige und beuge mich, weil so sieht einer aus, der bereut, der um Gnade bittet, der einsieht, dass er Schuld hat. Und nicht Fernsehsessel-Mentalität. Stellung 2, Herr Jesus, finde ich ganz gut, was du im Angebot hast. Danke für die Einladung. Okay, so nicht. Sondern, dass wir uns beugen vor Jesus und in Reue, wie wir das in diesem Bildchen gesehen haben, diese Träne haben. Wir müssen nicht weinen, aber es muss eine echte, tiefe Reue in uns sein, weil all diese Sünden, die wir begangen haben, die würden uns oder bringen uns in die Hölle, wenn wir Jesus nicht annehmen. Und das muss eine Reue in uns bewirken. Spazieren in den Himmel, das gibt's nicht. Das geht nur über wirklich die Tür aufmachen und den Herrn Jesus ins Leben lassen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung für meinen Ehebruch, für mein Stehlen und Lügen. Und wir wissen alle, die 10 Gebote zeigen ja schon, dass wir wenigstens da 10 Gebote haben. Und wenn es 613 Gebote gibt im Alten Testament, dann gibt es die deswegen, weil wir alle 613 übertreten. Und wenn es über 1000 im Neuen Testament gibt, dann gibt es über 1000 Möglichkeiten zu sündigen im Neuen Testament. Und davon haben wir Millionen Sünden begangen. Und die müssen wir in Reue vor Gott bringen. Das schaffen wir jetzt nicht alle namentlich, aber in der Haltung, Herr Jesus, ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin. Ich lasse dich jetzt als Herr in mein Leben. Übernehme du. Ich finde das so ein schönes Bild. Das ist so, wie wenn du ein Lebensschiff hast und da ist das Steuerrad. Wisst ihr, was Bekehrung auch bedeutet? Dass ich zur Seite trete und sage, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich habe mein Leben auf den Ozean der Sünde gefahren, auf dieser Welt alles Mögliche mitgenommen. Mein Schiff ist beladen von Sünde und Schuld. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann wird das Schiff geleert. Man nennt das Löschen. Ein Schiff, das gelöscht wird, ist der Fachausdruck, wenn man ein Schiff leer macht. Die ganze Schuld kommt raus. Und dann kann man dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, hier ist das Steuerrad meines Lebens, übernehme du. Und er wird uns in die Strömung des Lebens bringen, weg aus dem Ozean der Verlorenheit. Das ist ein wunderbares Bild, liebe Freunde, wie wir jetzt Jesus unser Leben geben können. Ich möchte kurz beten, dass wir alle ernsthaft sind in dieser Sache und danach können wir uns überlegen, sind wir bereit, in Reue auf die Knie zu gehen, unsere Sünden dem Heiland zu sagen, uns nicht vor den Heiland stellen und uns schminken und verkleiden und einen schönen Seitenscheitel machen oder uns einen Anzug leihen, ja, so wie dieser Mann. Wir sind als Landstreicher, Hausfrau, als Sünder, wie wir sind, erwartet beim Herrn. Und so kommen wir zu ihm und sagen, Herr Jesus, so wie ich bin, bitte ich um Vergebung. Mein Leben ist voller Sünde, bitte vergebe mir meine Sünden. Und wer das möchte, kann das gleich auf Knien tun. Ich werde jetzt erstmal beten, dass wir alle mal ruhig werden, weil es geht jetzt wirklich um die Entscheidung, will ich das oder nicht? Will ich zur Tür gehen und mein Herz öffnen für Jesus, ja oder nein? Das musst du für dich entscheiden. Und auch ihr alle, die ihr im Internet dabei seid, liebe Freunde, ihr könnt jetzt da, wo ihr seid, auf eurem Sessel, ja, auf eurer Couch, wo ihr seid, auf dem Stuhl, da könnt ihr es genauso machen. Ihr könnt jetzt überlegen, will ich das, ja oder nein? Es heißt hier, siehe, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Jesus zwingt keinen. Du kannst ihn aus deinem Leben raushalten. Du musst ihn nicht annehmen. Aber dann ist klar, wo du hinkommst. Und die Schuld bleibt. Wenn du aber aufstehst, zur Tür gehst und die Tür öffnest und sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. So wird Jesus einkommen. Und es wird eine intime, eine Vertrauensbeziehung sein. Jesus zieht in dein Herz ein. Er wird dein Herr und wird dein Leben verändern. Und vielleicht noch, wenn du denkst, oh, ich habe solche schlimmen Gewohnheiten, ich schaffe nicht, meine Gewohnheiten abzulegen. Ich will dir Mut machen. Ich war so ein Dieb. Ich habe gestohlen, meine Taschen waren immer voll, wirklich. Ich habe oft gestohlen und danach bin ich aus dem Laden gegangen, habe es einfach in den Müll geschmissen, weil ich einfach nur den Kick brauchte, zu stehlen. Aber an dem Tag, wo Jesus in mein Herz kam, hat er mein Leben verändert. Ich habe nicht mehr gestohlen. Ich bin reingewaschen, so wie mein Hemd, weil Jesus mir vergeben hat. Und er hat mich geändert. Und so kann ich jedem Dieb sagen, hey, Jesus macht dich frei. jedem Hurer, jedem Ehebrecher sagen, hey, bin ich auch gewesen, hat Jesus mir vergeben. Ich habe ein weißes Hemd, ich habe ihn reingelassen. Er hat mein Leben geändert, nicht ich. Ich würde das nie schaffen. Ich bin ein Sünder und bleibe es, aber er kann mein Leben verändern. Ich werde jetzt beten und ihr könnt alle überlegen, auch wenn ihr im Internet dabei seid, liebe Freunde, ich möchte euch empfehlen, gleich auch auf die Knie zu gehen, wenn ihr euch bekehren wollt. Niemand muss, aber wenn ihr das wollt, geht auch auf die Knie, wenn ihr es könnt. Wenn ihr aber nicht könnt, weil ihr, wie mein Sohn gestern den Fuß verrenkt hat, er kann sich jetzt nicht hinknien, der hat einen Gips dort, er kann das nicht. Und wenn du im LKW sitzt und kannst nicht fahren, kannst dich nicht hinknien, weil du im LKW sitzt, ja, weil dann ist es eine andere Sache. Aber wenn du kannst, dann knie dich hin. Und wenn du nicht dich hinknien kannst, dann knie dich im Herzen hin. Das ist dem Herrn Jesus viel wichtiger als die Form. Von ganzem Herzen in Reue vor Gott kommen. Und dann werde ich gleich noch ein paar Fragen stellen und dann kannst du Jesus dein Leben geben. Ich möchte jetzt erstmal beten. Herr Jesus Christus, wir haben gehört, dass du vor der Tür stehst und anklopfst. Du gibst uns heute Raum zur Buße. Du willst nicht, dass jeder Mann gerettet wird und du willst nicht, dass eine Seele in die Hölle fährt. Herr Jesus, ich habe eine Bitte. Festige in unserem Herzen die Entscheidung, dass wir die Tür aufmachen für dich. Herr, wir haben dein Klopfen heute gehört, aber noch hat manch einer sein Herz nicht für dich geöffnet. Und so bete ich, Herr, dass dein Klopfen jetzt ganz laut wird, dass wir dir die Tür öffnen, damit du zu uns kommen kannst und uns reinwaschen kannst mit deinem Blut, uns Vergebung geben kannst, dass wir Frieden haben mit dem heiligen Gott, dass wir Kinder Gottes werden, Erben Gottes sind, dass wir Sündenvergebung haben und weiß werden wie Schnee und dass wir in den Himmel kommen, weil Jesus uns vergeben hat. Wir beten, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt ermutigst und laut klopfst. In Jesu Namen. Amen. Liebe Freunde, ich werde gleich 5 Fragen stellen und dann, wenn du die alle mit Ja beantwortest, dann kannst du Jesus dein Leben geben. Es ist nichts Kompliziertes. Und wenn wir gleich beten, achte darauf, es geht nicht darum, bla 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 zu machen. Der Jesus liebt nicht bla bla bla, so wie wir das auch nicht mögen. Er möchte, dass wir in Reue zu ihm kommen und ernsthaft um Vergebung bitten. Es geht nicht um die Formel. Es geht nicht darum, wie laut du betest, ob du schön sprichst. Es geht nicht darum, wie du dich fühlst. Wichtig ist, ob ich mich gut fühle oder nicht. Ich muss um Vergebung bitten. Wie fühlt sich einer, der einen erschlagen hat? Fühlt er sich gut? Der fühlt sich schrecklich. Auch wenn er sich schrecklich fühlt, kann er zu Jesus kommen, oder? Dein Gefühl ist jetzt nicht wichtig, sondern komm so zu Jesus, wie du bist. Egal, was deine Gefühle sagen, sei gehorsam dem Wort des Gottes und öffne dem Herrn die Tür, der vor deiner Tür steht und klopft. Ich werde jetzt einen kleinen Augenblick Zeit geben, dass du nachdenkst, will ich das, ja oder nein? Und das beantwortest du. Wie du reagierst, öffne ich dem Herrn die Tür oder nicht? Und jetzt hast du Zeit, etwas nachzudenken, einen kleinen Augenblick. Öffne ich Jesus die Tür oder nicht? Gut, du hast deine Entscheidung getroffen. Ich werde jetzt 5 Punkte nennen. Und wenn du die alle mit Ja beantworten kannst, dann kannst du Jesus dein Leben geben. Die erste Frage: Erkennst du, dass du ein Sünder bist? Ja, wer meint, dass er ein Sünder ist vor Gott, vor dem heiligen Gott? Alle Hände oben, auch im Internet, alle seid ihr, ja, ja. Bevor ich die zweite Frage stelle, noch etwas. Liebe Freunde, ich hatte ein Gespräch jetzt vor ganz wenigen Tagen. Da hat mich jemand gefragt, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich bin immer so als Christ mitgegangen, ich weiß es aber nicht genau. Ich gebe dir einen Rat. Du hast heute genau gehört, wie man Buße tut. Du weißt, Jesus steht vor deiner Tür und klopft an. Wenn du Zweifel hast, ob du dich wirklich von ganzem Herzen bekehrt hast, dann machst du das heute mit Jesus fest. Du brauchst dir nicht die Haare zu raufen und sagen, was war vor 27 Jahren? War meine Bekehrung echt? Wenn du Zweifel hast, dann ist irgendetwas nicht fest mit Jesus. Weil wenn der Geist Gottes in dir wohnt und Jesus in deinem Herzen ist, dann weißt du, du bist gerettet, weil der Geist Gottes dir sagt, du bist gerettet. Wenn du aber Zweifel hast, dann geh gleich auch auf die Knie und mach heute am 3. März alles fest mit dem Herrn Jesus. Das nur als Erklärung. Auch wenn du dich schon mal bekehrt hast, wenn du Zweifel hast, dass Gott dir vergeben hat, oder wenn du Zweifel hast, dass du die Bekehrung echt war, dann mach es heute so, als wäre es das erste Mal. Okay, so, ich wiederhole nochmal den ersten Punkt. Ich wollte das zwischenschieben. Erkennst du, dass du ein Sünder bist? Und ihr habt alle gesagt, ja, auch im Internet. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt Sünde im Leben, das ist die Voraussetzung. Wenn du glaubst, du hast keine Sünde im Leben, brauchst du gleich nicht mitbeten, weil dann wäre das nur plappern. Der zweite Punkt, bitte um Vergebung für deine Sünden und bereue sie. Um Vergebung bitten bedeutet wirklich, in Reue zu sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig vor deinem Gebot, in der Bibel und auch vor dir, Gott. Ich bitte um Vergebung und empfinde Reue dafür. Sag nicht einfach so Entschuldigung, sondern bereue sie, weil Gott schaut in dein Herz. Wenn du keine Reue hast für deine Sünde, dann brauchst du auch nicht mitbeten. Ich will dich nicht ermutigen, gleich mitzubeten, wenn du nicht bereust. Das wäre nur bla bla bla. Der dritte Punkt. Glaube, dass der Herr Jesus Christus sein Blut für unsere Sünden vergossen hat. Und glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist am 3. Tag. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus auferstanden ist, natürlich ist das ein Wunder, weil er der Fürst des Lebens ist, brauchst gleich gar nicht mitbeten. Du glaubst ja nicht, dass er der Fürst des Lebens ist. Du denkst, er ist noch im Grab. Zu so einem Jesus brauchst du nicht beten. Das wäre dann falsch. Wenn du aber glaubst, dass er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, sein Blut vergossen hat, weil du Sünder bist, und dass er begraben wurde und auferstanden ist, wenn du das glaubst, dann kannst du dich gleich hinknien und Jesus anbeten. Der vierte Punkt, bitte den Herrn Jesus jetzt in dein Herz rein und bitte ihn, dir ewiges Leben zu geben. Jesus steht vor deiner Tür und klopft an, sagt er, in seinem Wort haben wir eben gelesen, und du machst jetzt die Tür auf und sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, sei du der Herr und Heiland in meinem Leben. Das kannst du gleich tun. Und dann der fünfte Punkt, unterstelle alle deine Bereiche im Leben, alle deine Ehe, dein Geld, alles, was dich ausmacht, der Herrschaft Jesu. Jesus sagt nicht, du musst dein Konto leer machen und musst ihm alles spenden. Er hat Geld genug, er braucht nicht dein Geld. Aber wenn Geld dein Gott ist und du nur an Geld denkst, musst du wissen, das ist nicht richtig. Das bedeutet, das darf so nicht bleiben. Oder wenn du eine falsche Beziehung hast, ja, dass du irgendwo in Hurerei lebst, die Bibel nennt alles, was neben der Ehe ist, Hurerei, dann musst du sagen, Herr Jesus, wenn du mein Herr bist, dann höre ich damit auf. Dann gehe ich hin zu meinem Partner und sage, das war's. Ich kann so nicht weitermachen. Ich stehe vom lebendigen Gott. Ich höre damit auf. Ich weiß, es ist schwer. Hab viele Leute so erlebt, die dann einfach nicht über die Hürde kommen. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, brauchst du gleich gar nicht mitbeten. Weil du bist ja nicht bereit dazu, alle Bereiche deines Lebens Jesus zu geben. Dann sagst du nur, ja, ja, bla, bla, bla. Und in Wirklichkeit bleibst du genauso auf dem breiten Weg und machst alle Sünden weiter. Ich habe jetzt nur einen Bereich genannt. Ja. Wenn du nicht bereit bist, aufzuhören mit deinen Sünden, mit deinen Lügen und allen möglichen Dingen zu stehlen. Ja, wenn du sagst, ich mache aber morgen weiter so, brauchst du auch nicht beten, weil dann ist es ja auch nur bla bla bla. Ja, also der Herr ist der Herr. Und wenn er der Herr ist, der mich gemacht hat und mich in die Hölle werfen kann, dann muss ich wissen, ich verantworte mich vor ihm. Wenn ich mich aber zu ihm bekehre, dann soll er mein Leben neu gestalten. Er ist der Herr. Ich höre damit auf. Also wenn du diese fünf Bereiche für dich mit Ja beantworten kannst, dann kannst du dich jetzt hinknien und Jesus dein Leben geben. Ich werde gleich ein Gebet vorsprechen. Ich werde es jetzt nochmal simulieren, dass ihr wisst, wie es geht. Ich werde so beten, Herr Jesus Christus. Und dann werdet ihr nachbeten, Herr Jesus Christus. Dann sage ich weiter, ich möchte mich jetzt zu dir bekehren. Und dann sagt ihr nach, ich möchte mich jetzt zu dir bekehren. Ich lasse immer Zeit zum Wiederholen. Noch einmal, nicht bla bla bla, von ganzem Herzen, aufrichtig vor Gott, denn er sieht in unser Herz. Ja? Wenn du diese Punkte, die du vorher innerlich für dich mit Ja beantwortet hast, wenn du dazu bereit bist, dann würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir jetzt auf die Knie. Und jeder, der Jesus sein Leben geben will, wer sich retten lassen möchte vor dem ewigen Verderben, wer die Sündenvergebung bekommen möchte, dass wir weiß werden wie Schnee, wer jetzt sagt, Herr Jesus, ich folge dir nach und ich gebe dir mein Leben, von nun an gehört mein Leben dir. Wer das jetzt möchte, kann das jetzt von Herzen tun. Ja, wir gehen jetzt alle, die das möchten, auf die Knie und Winfried, vielleicht kannst du dem Felix auch helfen, ja, das, vielleicht brauchst du da auch etwas und dann machen wir das Fest mit dem Herrn Jesus. Und liebe Freunde, jetzt stehen ja schon viele auf den Knien. Ja, genau, ja, wir brauchen hier noch eine Weile. Sehr schön. Ja. Genau, noch ein bisschen Geduld, das braucht noch etwas. Ja, wir wollen jetzt ganz ernsthaft zum Herrn Jesus reden und liebe Freunde, alles, was wir jetzt gehört haben, richten wir an den Herrn. Er lebt ja, er ist auferstanden, er hört uns ja. Und deswegen, jetzt reden wir mit dem Herrn und Heiland selbst, okay? Wir konzentrieren uns nicht darauf, was wir jetzt sagen, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir das ehrlich mit dem Herrn Jesus persönlich besprechen, was wir jetzt sagen. Herr Jesus Christus, lasst uns gemeinsam wiederholen. Herr Jesus Christus, ich möchte mich jetzt zu dir bekehren. Ich weiß, du stehst vor meiner Tür. Ich höre dein Klopfen. Und heute öffne ich meine Tür. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Sie tun mir leid. Ich bereue sie. Ich glaube, dass du in die Welt gekommen bist, um Sünder zu retten. Und ich bin ein Sünder. Und brauche Vergebung. Ich glaube, dass du dein Blut vergossen hast. Wegen meiner Sünden. Am Kreuz auf Golgatha. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du begraben wurdest. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Ich lade dich jetzt in mein Herz ein. Sei du der Herr meines Lebens. In diesem Augenblick gebe ich dir mein ganzes Leben. Von heute an bist du mein Herr. Ich will dir folgen von ganzem Herzen. Bis ans Ende meines Lebens. Amen. Amen. Felix, hast du es geschafft? Du stehst auf deinen Beinen. Das ist gut. Im Himmel wirst du Beine haben, da brauchst du keine Hilfe mehr. Da wird alles neu werden. Ich freue mich sehr, liebe Freunde, für diesen Abend. Ich freue mich für jeden, der das festgemacht hat mit dem Herrn Jesus. Ich möchte jetzt fragen, ihr müsst es nicht sagen, aber ich möchte doch fragen, wer hat das festgemacht mit dem Herrn Jesus? Das freut mich. Das freut mich sehr, dass ihr es festgemacht habt mit meinem Jesus. Ich will euch einfach sagen, es ist so wunderbar. Als Zachäus sich bekehrt hat, hat der Jesus gesagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist dieser Mensch gerettet worden. Sonja, dein Name steht im Buch des Lebens. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Ich freue mich für jeden, der jetzt mitgebetet hat. Ihr habt das mit dem Herrn jetzt festgemacht. Und ich werde jetzt ganz bewusst, damit der Teufel euch nicht anfängt, irgendein dummes Zeug ins Gehirn zu reden, weil er ist ein Lügner, der hat ja Eva und Adam belogen und betrogen und die ganze Welt ins Elend gestürzt. Aber damit ihr eins wisst, ich werde jetzt euch Johannes 3, Vers 16 vorlesen, damit ihr seht, es ist wirklich so verbrieft und sicher, dass ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr Jesus von ganzem Herzen angenommen habt. Ich lese, denn so hat Gott die Welt geliebt. Dich, Sonja, geliebt, Andi geliebt, Walter geliebt. Wie war dein Name nochmal? Regina geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit Regina, Andreas, ihr könnt euren Namen einsetzen, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann noch zu einer Bestätigung, dass die Bibel sagt, dass ihr jetzt zum Leben hindurchgedrungen seid, lese ich Johannes 5, Vers 24. Da sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und immer wenn er wahrlich, wahrlich sagt, da geht es um was ganz, ganz Wichtiges. Und dann sagt er, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, nämlich Gott im Himmel, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich möchte fragen, bist du, liebe Sonja, zum Leben hindurchgedrungen? Wenn hier steht, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Bist du zum Leben übergegangen? Ja, so steht's geschrieben. Und wenn der Teufel, das ist besonders bei den Frauen, aber auch bei vielen Männern so, der fängt dann an zu sagen, ach, weißt du was, ja, du hast doch heute so ein ganz komisches Gefühl. Kann das sein, dass das gar nicht echt ist, so in meinem Herzen? Ich fühle mich gar nicht so, als wäre ich gerettet. Wisst ihr, was passiert, wenn ich mit dem Auto zurückfahre und remple ein anderes Auto? Ich fühle mich wirklich nicht gerettet. Ich fühle mich schuldig, es sind wieder 5.000 Euro platt, nicht? oder ich fühle mich nicht gut dabei. Oder wenn ich sündige oder wenn ich mal fluche, weil ich mir wehgetan habe, dann fühle ich mich nicht gut. Aber ändert das was daran, dass ich ein Kind Gottes bin? Antwort: Nein, weil Jesus mir vergeben hat. Nicht, weil ich jetzt so toll bin und nicht mehr schimpfe und nicht mehr sündige, habe ich ein weißes Hemd. Ich habe ein weißes Gewand, weil Jesus mir die Sünden abgewaschen hat. Nicht, weil ich gut geworden wäre. Okay? Der Teufel wird euch die kommenden Tage immer sagen, ach, du hast ja wieder gelogen. Du hast mal hier einen bösen Blick geworfen und hier... angenommen habt als Herrn und Heiland. Und jetzt gebe ich euch einen ganz, ganz wichtigen Rat. Wenn ihr jetzt sündigt, und das passiert mir, heute habe ich auch gesündigt. Ich bin, bevor ich hergekommen bin, habe ich gesagt, Herr Jesus, bitte reinige mich. Ich bin ein Sünder und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug ein Sünder bleiben. Aber was ich euch jetzt sage, ist ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig. Wenn ihr jetzt sündigt, liebe Sonja, wenn du jetzt, was weiß ich, was Blödes tust und sagst was Falsches, bist böse, dann hast du was Böses getan. War es Sünde? Ja, leider, weil wir Sünder sind. Aber halte dich immer an der Hand Jesu fest. Auch wenn ich gelogen habe, halte ich mich an der Hand Jesu fest. Auch wenn ich zurückgefahren bin, habe irgendeinen Opel Astra übersehen. Bumm, Schaden und ich ärgere mich und fluche vielleicht. Ich halte mich fest am Herrn Jesus. Wenn ich mit meiner Frau zanke, dann sage ich, es tut mir leid, meine Frau. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt, halte mich immer, auch wenn ich mich dreckig fühle, an der Hand Jesu fest. Ich gehe nie wieder weg vom Herrn Jesus. Und dann verspricht der Herr Jesus, niemand wird euch aus meiner Hand reißen, auch nicht der Teufel. Ich halte mich fest an der Hand Jesu. Und er ist im Herzen. Der Teufel kann mir dreimal sagen, du bist ein schlechter Christ, du bist gar nicht wirklich wiedergeboren oder hast nicht den Geist Gottes, weil du jetzt dumme Sachen gemacht hast. Ja, ich fühle mich mies, aber ich halte mich fest am Herrn Jesus und es ändert nichts an meiner Erlösung, weil er in mir wohnt. Auch, wisst ihr was, wenn ich meiner Frau böse bin oder wenn ich irgendwie gemein zu jemandem bin, zieht Jesus nicht aus meinem Herzen. Das machen Menschen, die lassen sich scheiden, wenn irgendwas passiert, nicht? Jesus tut das nie. Ich halte mich fest bis an mein Lebensende an dem Herrn Jesus, auch wenn ich große Fehler mache, auch wenn ich sündige. Ich habe Männer und Frauen erlebt, die haben in der Seelsorge mal gesagt, ich kriege diese Sünde nicht los. Es tut mir so leid, immer wieder klebt das an mir wie Pech an mir. Dann sage ich ihnen, ja, aber bereue jedes Mal neu und bitte immer wieder um Vergebung dafür. Aber du gehst nie wieder weg vom Herrn Jesus. Du hältst dich fest an ihm. Und weil, dass ihr durchkommt, dass ihr in den Himmel kommt, hängt nicht ab von euch, von eurer Treue, sondern hängt ab vom Herrn Jesus. Er bringt uns in den Himmel, nicht ich, weil ich so toll bin. Okay? Und jetzt habe ich einen Vorschlag, ihr lieben Bekehrten. Und auch ihr, die im Internet dabei wart und Jesus angenommen habt. Ich habe jetzt einen Vorschlag. Nächste Woche Donnerstag. Der Bibelkurs ist jetzt als solches fertig. Aber ich weiß, ihr habt noch 1000 Fragen. Was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Ihr habt ja Freunde. Jetzt auch, jemand hat euch ja eingeladen. Ja, Willi, du hast deine Freunde, die da mitmachen. Dann frag den Willi und nach meiner E-Mail-Adresse. Schreibt mir per E-Mail. Oder wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt, dann, Willi, gib denen meine Telefonnummer, dass wir dann sprechen über Probleme, wo es klemmt. Okay? Und so hat jeder, kennt der jemand, ja, Regina, war's richtig? Ich bin mit Namen so schlecht. Wenn du Fragen hast, dann frag den Winfried. Er kennt den Herrn, er kennt sich aus, frag ihn. Ja, jeder hat... Guido, du hast Freunde mitgebracht, die sich jetzt bekehrt haben. Frag Guido, was ist? Und wenn ihr noch Fragen habt, wir können uns gerne treffen, dass wir euch dann weiter betreuen. Und nächste Woche Donnerstag wollen wir uns wieder treffen. Und alle, die sich bekehrt haben, wollen jetzt die Frage stellen, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Dass wir euch begleiten in den ersten Wochen und Monaten eures Christseins. Und wir werden euch dann helfen, im Glauben zu wachsen. Ja, wir werden einen anderen Kurs mit euch machen. damit ihr im Glauben stärker werdet. Ja, weil ihr seid jetzt so, wie sage ich mal, so frisch geborene, ja, so ein frisch geborenes Reh, ja, das ist gerade so geboren, es ist noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, ja, es kann jetzt nicht sofort Gras fressen, ja, aber wir wollen euch dort helfen und nächste Woche Donnerstag geht es dann weiter hier an dieser Stelle und wir werden zusammen besprechen, was passiert jetzt, wie gehen wir um in der Nachfolge, wie gehe ich mit Sünden um, wie kann ich meine Probleme überwinden und da hat der Herr Jesus so viel zu sagen. Ja, sollen wir es so machen, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag hier treffen und dieser Raum, dieser Bibelkursraum, der wird genauso offen bleiben. Ja, Ernst, da wird sich nichts ändern. Der heißt zwar Bibelkurs, aber wir werden dort den Kurs jetzt für Gläubige fortsetzen. Und wenn du dich nicht bekehrt hast, ja, will ich dir sagen, dann macht dieser während der Kurs danach jetzt nicht den allergrößten Sinn. Du kannst gerne dabei sein, aber ich will dir dann sagen, dann ruf mich an und sag mir, warum hast du es nicht gemacht? Wieso? Was klemmt? Und ich will dir helfen. Vielleicht kannst du das noch nachkorrigieren. Und du kannst sagen, ich mache das jetzt fest. Heute war jemand, der sich bekehren wollte, nicht da. Vielleicht ist er verhindert. Vielleicht dann ruft an und wir können es dann festmachen. Wir können es vielleicht treffen. Wenn das nicht allzu weit ist, können wir auch zueinander fahren und einander helfen, Jesus anzunehmen. Ja, dann möchte ich euch alle entlasten mit ganz großer Freude für die, die es festgemacht haben mit dem Herrn Jesus. Und ich will euch auch noch einen Rat geben, liebe Neubekehrten. Jesus hat ein Lieblingsprojekt. Das will ich euch direkt am Anfang sagen. Es gibt keine Einzelchristen. Er liebt Gemeinde. Und deswegen bitte sucht, wenn ihr im Internet seid, ja, sucht eine bibeltreue Gemeinde. Nicht jeder Kirchturm, dort wird nicht überall die Bibel gesagt, dort wird leider was ganz anderes gesagt. Aber sucht eine bibeltreue Gemeinde. Und euch, die ihr hier dabei seid, auch wenn das Mühe kostet, fahrt zum Gottesdienst von Anfang an. Weil wenn ihr seid wie ein Stück Holz im Feuer jetzt, ja, an heiß, weil ihr Jesus angenommen habt. Aber wenn ihr jetzt nicht in der Gemeinschaft bleibt, dann fallt ihr raus und ihr fangt an zu stinken und zu qualmen und es geht aus. Bleibt in der Gemeinschaft. Jesus hat nämlich für alle, die gläubig geworden sind, Gemeinde als Ziel. Geht in eine Gemeinde. Ich kenne einen Türken, der ist 115 Kilometer jeden Sonntag viele Monate in eine Richtung gefahren, um zum Gottesdienst zu kommen. Das war Serdal, mein Freund, ein Türke, der Jesus angenommen hat. Der ist jeden Sonntag 230 Kilometer gefahren, bis er eine Gemeinde gefunden hat. Und ich will euch sagen, gebt euch Mühe, geht dorthin, wo Gott angebetet wird. Jesus hat sein Leben für euch gegeben. Ihr seid jetzt Kinder Gottes und Kinder Gottes sollen Gott anbeten in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Das will ich euch auf den Weg mitgeben. Sucht die Gemeinschaft, ja? Und damit möchte ich dann abschließen und nächste Woche besprechen wir dann, wie es weitergeht im Glauben, was Jesus von mir möchte, wie ich mein Leben jetzt gestalte, wenn er mein Herr ist. Ich habe heute sehr überzogen, ja, eine halbe Stunde, aber ihr seid schuld, weil ihr habt so gut zugehört. Ich war noch nie schuld, es waren immer die schuld, die zugehört haben. Ich möchte euch ganz herzlich verabschieden. Schön, dass ihr alle da wart. Gott segne euch. Und wenn ihr im Internet auch Buße getan habt, Jesus angenommen habt, ich freue mich mit euch. Gott segne euch, liebe Geschwister. Bis nächste Woche. Tschüss dann.